wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Hier ist die neue Folge vom Dolphin Strife. Ich bin Micho und wenn ihr mich hört, wisst ihr, eine Sache, die lange nicht mehr passiert ist, ist heute dann doch wahr geworden. Unser allgegenwärtiger Anchorman Anker Rico kann heute nicht da sein. Warum? Ja, er ist auf einem Crossover-Fan-Treffen von Mac Jones und Zach Wilson. Er kann sich halt nicht entscheiden, wen der beiden Quarterbacks er besser findet. Dafür habe ich aber heute extra den Tobi wieder mitgebracht, der von seinem Jet-Fan-Club-Treffen zurück ist.
Ja, ich war am, das ist richtig, ich war ja am, oh, ich weiß gar nicht, am Freitag oder so, letzten Freitag bei der Gangrene Germany, in deren Podcast, YouTube-Show zu Gast. War ganz witzig und aber
hast du jetzt zugejubelt?
Selbstverständlich nicht. Also dieses Grün, das steht mir einfach nicht. Ich bleib dann doch lieber bei unserem Aqua, das steht mir besser.
So, und dann hat der Tobi tatsächlich sich auch wieder darum gekümmert, dass wir heute einen Gast haben. Wir spielen zwar am Wochenende gegen die Panthers, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, Moritz, du bist Saints- oder Buccaneers-Fan, ist das richtig?
Ja, genau, deswegen bin ich auch idealerweise hier geeignet, für die Panthers zu reden, richtig.
Ja, Moritz, hallo, herzlich willkommen. Also du bist Panthers-Fan, stellen wir das mal richtig. Ich kann das nicht so locker wie der Rico. Der Anker fehlt uns ja doch ein bisschen. Moritz, erzähl mal was von dir.
Ja, hallo, guten Abend. Freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin Moritz. Ich mache seit jetzt in der dritten Saison mit meinem Kollegen Kai zusammen den Panthers Podcast Keep Talking, in dem wir ja jede Woche während der Saison auf jeden Fall eine Sendung machen und vermutlich reiht sich das in alle weiteren NFL-Fan-Podcasts ein, dann eben Analysen zu den vergangenen Spielen oder zu den kommenden Spielen machen und eben News und was uns sonst noch so alles Panthers-mäßig auf der Seele liegt, versuchen wir da einmal die Woche zusammenzukehren und von uns zu geben, um die deutsche Community so ein bisschen ja auf dem Laufenden zu halten. Denn soweit ich das immer noch weiß, sind wir immer noch der einzige deutschsprachige Podcast, der sich ausschließlich mit den Panthers beschäftigt. Und in der Offseason geht es natürlich auch nicht ganz so regelmäßig, aber versuchen wir schon auch so mindestens 2-3 Mal im Monat dann über aktuelle Entwicklungen zu sprechen, über Free Agency und Draft Coverage natürlich so in etwa, um ja da zu gucken, was so ein bisschen geht. Na, und unser Anspruch ist eigentlich immer zu schauen, dass wirklich alle, die den Podcast hören, so wissen, was ja in Carolina gerade so abgeht, was so unsere Meinung dazu ist. Das ist ja dann doch bei einem Podcast möglich, da es ein sehr persönliches Medium ist. Und das geben wir da einfach zum Besten. Genau.
Ja, und das darfst du auch gerne hier tun. Vor allen Dingen, ihr habt ja auch einen alten Bekannten von uns, über den werden wir dann mit Sicherheit auch noch reden. Den habt ihr bei euch eingestellt. Aber ich habe ja mitbekommen, Moritz, du bist nicht so der Dolphins-Kenner und du hast tatsächlich das Spiel auch nicht angeguckt am Wochenende. Aber Tobi hat sich das Spiel angeguckt, gehe ich zumindest von aus. In deinem grünen Jets-Trikot.
Da ich ja Sonntagabend arbeiten musste, habe ich es mir tatsächlich in Kenntnis des Ergebnisses Real-Life reingezogen, aber natürlich habe ich es mir dann doch nicht nehmen lassen, es mir anzugucken. Als Ergänzung vielleicht und als Werbung für die, die jetzt die ersten 5 Minuten mitmachen, am Freitagabend, 19 Uhr, glaube ich, nehmt ihr auf, ne? Moritz?
Freitag 19 Uhr? Nee, wir nehmen immer meistens montags auf. Also kann auch manchmal Dienstag oder so werden, je nachdem, aber eigentlich nehmen wir immer direkt montags nach dem Spiel auf.
Ja, also ich bin auf jeden Fall Freitag irgendwo eingeladen.
Tobi hat so viele Termine, der weiß schon gar nicht mehr, wo er überall hin muss.
Ja, ich muss irgendwo.
Achso, du bist wahrscheinlich, du bist in dem Videoformat vom German Riot eingeladen, nehme ich an.
Ah.
Der Roaring Hour, das sind zwei Paar Stiefel.
Achso, das ist was ganz anderes? Oha.
Das ist was ganz anderes.
Hoffentlich gibt es da keinen kein Beef oder so.
Nee, ich kann das gerne mal kurz aufklären oder versuchen zu erklären, wie das Ganze so läuft. Also wie gesagt, Kai und ich machen den Podcast Keep Talking. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir den Podcast angefangen haben, als sich zur selben Zeit in Deutschland der Fanclub German Riot entwickelt oder gegründet hat. Das ist ein Ableger von dem internationalen Fanclub Roaring Riot. Na, also der die brüllende Meute sozusagen der Panthers, die international in sehr vielen Ländern mittlerweile vertreten sind. Und wir leben praktisch so in guter Symbiose und wilder Ehe nebeneinander. Aber Kai und ich haben uns dann sehr stark auf den Podcast eben fokussiert. Das ist so unser eigenes Format. Das hat so mit dem Fanclub in dem Sinne nicht so arg viel zu tun, außer dass wir natürlich beide dort Mitglied sind und ich für die IT dort zuständig bin und so. Aber jetzt so inhaltlich und so haben wir da, ich sag mal, getrennte Redaktionen so ein bisschen. Und der German Riot hat auch dann irgendwann angefangen, natürlich redaktionell viel zu arbeiten. Also wir haben da Leute im Fanclub, die Spielberichte und Analysen schreiben. Die kann man sich dann natürlich durchlesen, wenn man das möchte. Die sind auch sehr gut, kann ich auch nur empfehlen. Und dann haben aber eben aus diesem Fanclub raus auch nochmal Leute versucht, so ein Videoformat an den Start zu bringen. Und da ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt, dass man immer vor dem Spiel, und das ist immer freitags um 19 Uhr, mit einem, also die versuchen, also ich will denen jetzt da nichts Falsches erzählen, aber dann in der Regel werden da dann schon auch, ich sag mal, Fachleute von anderen Teams eingeladen oder Podcaster oder YouTuber, die eben was zu dem Matchup sagen, weil es natürlich oft so ist, also ich kenne mich, behaupte ich mal, schon sehr gut mit den Panthers aus, weil da ja auch meine komplette Zeit und Energie und Vorbereitungszeit drauf geht. Ich kann es beim besten Willen nicht noch für ein zweites Team, geschweige denn für 31 weitere Teams irgendwie leisten, da irgendwie so auf dem Stand zu bleiben. Und daher gibt es dieses Videoformat und wahrscheinlich bist du da eingeladen, gehe ich mal davon aus.
Ich gehe davon aus, ja. Also,
wenn du dort bist, schöne Grüße. Ich war da letzte Woche oder vorletzte Woche.
Also, ja, also diese wilde Ehegeschichte, das kommt auch den Dolphins relativ bekannt vor, weil ich bin zwar relativ aktiv im Miami Dolphins Germany e.V., aber der Podcast an sich ist davon, also er ist nicht er ist schon unabhängig, aber ich versuche da so ein bisschen das Bindeglied zwischen beiden Sachen zu sein. Wir sind damals gestartet, Rico, Micho und ich, da gab's noch keinen e.V. Also von daher, das hat sich alles so dann entwickelt. Und wo du sagst, Experte, Rico würde jetzt sagen, wieso geht Tobi dann dahin?
Muss auch mal lernen, einen liegen zu lassen, Tobi. Du kannst nicht immer alles beim Rico nachäffen. Aber ich sag mal allen anderen, heute ist Tobi für die Shownotes verantwortlich und Tobi stellt euch beide Links einfach mal in die Shownotes. Dann hört ihr einfach da mal rein. Und da werden mit Sicherheit noch tiefer auf die Panthers eingegangen, als wir es heute tun können. Richtig, Tobi?
Ja, ihr müsst mich nur alle Freitagabend unterstützen, so als Wochenendvorbereitung, dann ist alles gut.
Gut, aber Tobi ist wieder da. Das heißt, es gibt bestimmt auch wieder News. Tobi, erstmal, gibt es irgendwelche Boulevard- bzw. Gossip-News?
Nein.
Was macht die Frau von Jay Cutler?
Also, es ist schon peinlich, dass ich den Namen inzwischen auswendig kenne, aber ich habe von Christine Cavallari lange nichts mehr gehört. Es scheint keine Reality-TV-Formate mehr zu geben, die mit ihr arbeiten wollen. Und wer da jetzt wem gerade bei den Unterhaltsstreitigkeiten Geld bezahlen muss, ich glaube, da sind sie noch nicht so ganz mit fertig. Also, was das angeht, haben wir da nichts zu vermelden. Also, unser allerbester, liebster Quarterback Jay Cutler und seine On-Off-Freundin aus, ich weiß gar nicht, Big Brother oder Let's Dance oder irgendwie sowas hat die gemacht. Und naja, die streiten sich darum, wer mehr Geld verdient und wer wem Unterhalt zahlt. Kinder haben sie Gott sei Dank nicht. Nur für dich als Info, Moritz.
Alles klar.
Gut, da es über ehemalige Spieler nicht so viel zu berichten gibt, zu einem Bericht kommen wir gleich noch, gibt es ja einiges über aktuelle Spieler zu berichten. Und allen voran, Brandon Scarlett und Jamal Perry sind auf IR. Tobi, schwächt uns das?
Also, in der Rotation sicherlich schon, aber gerade Jamal Perry ist ja in der Rotation relativ weit hinten in der Secondary. Von daher, das schwächt uns nicht. Was uns in der Rotation ein bisschen mehr schwächt, ist Brandon Scarlett, der halt hinter Ogba und Phillips auf Defensive End so Nummer 3, Nummer 4 ist meistens. Also das wird uns dann schon ein bisschen schwächen. Das heißt, die beiden Spieler sind mindestens für 3 Wochen auf erstmal auf Sparflamme gesetzt und können sich erholen. Inwieweit das die Rotation schwächt und inwieweit sich das auf dem Platz bemerkbar macht, will ich noch nicht sagen, aber die Dolphins haben darauf ja schon offensiv reagiert.
Sie haben genau. Ja, dann sag ruhig, wie offensiv haben sie reagiert?
Also, sie haben erstmal für die Secondary Will Parks vom 49ers Practice Squad gesigned. Der junge Mann in Anführungszeichen hat relativ viel Erfahrung. Also, er hat schon 72 Spiele in der NFL gemacht. Er war zwischenzeitlich bei Denver und bei den Eagles.
Moment, Tobi, da muss ich jetzt mal einhaken. Ich verstehe das ja nie. Ich bin ja so ein bisschen blöd. Ich verstehe nicht, wann jemand fürs Practice Squad eligible, so heißt es doch, ist. Also warum kann ein Spieler, der schon 72 Spiele in der NFL gemacht hat, das heißt ja schon zig Jahre in der NFL ist, plötzlich wieder ins Practice Squad? Liegt das an Corona oder woran?
Im Zuge von Corona in der letzten Saison hat die NFL diese Regelung und die Deckelung der Spieler aufgehoben. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der ehemalige Defensive End der Coles, Jabal Sheard, genau. Der sitzt ja bei uns zum Beispiel im Practice Squad. Oder bei uns im Practice Squad war zum Beispiel Vince Beagle, bei uns im Practice Squad war Duke Johnson, den wir jetzt zum letzten Spiel elevated haben. Diese Deckelung, dass es maximal, ich glaube 3 Saisons waren es vorher, sein durften, hat die NFL aufgehoben und in dieser Saison die Regel weiter durchgezogen, sodass es möglich ist, dass solche Spieler in dem vergrößerten Practice Squad, vorher waren es ja 10 Spieler, jetzt sind es glaube ich 16 meines Wissens nach, da im Practice Squad vertreten, dass dort auch in Anführungszeichen Veterans vertreten sein können. Und da hat Miami eben auf die Verletzung von Jamal Perry reagiert und Will Parks gesigned. Der ist ein ehemaliger 6-Runden-Pick aus 2016. Er hat ein bisschen Erfahrung. Er ist einer für die Rotation und er soll die Rolle einnehmen, die Jamal Perry bei uns eingenommen hat. Aber generell muss man ja sagen, mit der Secondary und vor allen Dingen auch mit den Safeties, weil Will Parks ist Safety, sind wir ja eigentlich relativ bis sehr zufrieden. Von daher, er wird nicht viele Snaps bekommen. Er ist einfach nur für die Rotation da. Also ich rechne nicht damit, dass der eine 2-stellige Snap-Anzahl bekommen wird.
Wird er denn auf Dauer Jamal Perry ersetzen? Glaubst du das?
Das glaube ich nicht. Letzten Endes sind wir ja schon bei der Hälfte der Saison angelandet und er soll uns jetzt einfach nur für die zweite Saisonhälfte Tiefe geben. Wann Jamal Perry wiederkommt, kann man jetzt in dem Moment noch nicht genau sagen. Mindestens 3 Wochen wird er ausfallen und ich gehe davon aus, dass das die Karten dann zur neuen Saison neu gemischt werden und dass wir Will Parks jetzt für eine halbe Saison erstmal bei uns unter Vertrag haben und dass man danach gucken wird, wie man sich da weiter aufstellt.
Sehe ich so ähnlich, und auf Brandon Scarlett haben wir halt dadurch reagiert, dass wir einen alten Bekannten, unseren Linebacker Vince Beagle, elevated haben. Also aus dem Practice Squad, du hast es vorhin schon erwähnt, nach oben geholt haben. Und er hat ja früher bei uns eine recht gute Figur gemacht. Sowohl als Pass-Rusher als auch als Linebacker, so ein bisschen eine Hybridrolle hat er da gespielt. Ich hatte mich sogar ein bisschen gewundert, also es wäre einer, wo ich sowieso vor der Saison schon gedacht hätte, Roster, warum eigentlich nicht? Gerade nachdem wir Benardrick McKinney tatsächlich dann gecuttet hatten. Tobi, freut dich das, dass er zurück ist?
Also, er war körperlich nicht da, wo er hätte sein müssen. Er kam ja aus einer etwas längeren Verletzung auch und hat das noch nicht so wirklich überwunden. Deswegen hat er auch den 53er-Roster am Anfang nicht geschafft. Das Problem an der Sache, was wir bei Vince Beagle ja haben, ist, dass er sich ja im Zuge der letzten Saison etwas negativ über das Personalkarussell der Dolphins geäußert hat und angeblich, dem Vernehmen nach, da sind wir wieder bei Gossip, das ist wieder mein Thema, soll er ja der Spieler gewesen sein, der sich mit dem ehemaligen Miami Herald Reporter Armando Salguero unterhalten hat, dass die Mannschaft Tua eigentlich gar nicht haben möchte. Und da ist er bei den Fans ein bisschen in Ungnade gefallen. Von daher, ich sehe das ein bisschen kritisch. Man sollte keine zu hohen Erwartungen an ihn stellen. Er ist einfach nicht mehr der Spieler, der er vor 2 Jahren war, wo er relativ gute Leistungen für die Dolphins gezeigt hat. Auch der ist einfach einer für die Tiefe und er wird sicherlich mehr Snaps bekommen, als das, glaube ich, Will Parks bekommen wird, aber naja, man wird sehen, man sollte nicht zu viel erwarten.
Und dann habe ich vorhin noch versprochen, es geht doch auch wieder um ehemalige Spieler.
Warte, bevor wir dazu kommen, kann ich noch ein paar News aus der Pressekonferenz mit einfließen lassen. Das kommt jetzt.
Oh, gerne, Tobi. Warst du live dabei?
Nee, aber Twitter ist ja. Ich aktualisiere ja Twitter, während wir hier aufnehmen.
Dann erzähl.
Michael Dieter kommt zurück. Also zurück in dem Sinne von, er wird von der IA wieder runtergenommen, unser ehemaliger Starting Center, und wäre jetzt wieder eine Option. Natürlich nicht von jetzt auf gleich als Starter, aber er ist eine weitere Option, die wir haben. Was Brian Flores nicht gesagt hat und worüber er nicht gesprochen hat, sind Will Fuller und Devante Parker. Auf die müssen wir also wahrscheinlich weiter verzichten.
Also was Will Fuller angeht, glaube ich ja nicht, dass er nochmal für Miami spielt, wenn ich ehrlich bin. War eine teure Verpflichtung. Ich weiß nicht, wie viele Snaps es waren. Es waren auf jeden Fall nicht viele. Und ja gut, Devante Parker fehlt uns natürlich ein bisschen. Aber nochmal, ich sage nach wie vor, das Receiving Core ist nicht die entscheidende Schwachstelle. Was Michael Dieter angeht, glaubst du denn, dass der Austin Wright ersetzen wird? Oder werden die sich ein hartes Battle liefern? Beziehungsweise, sagen wir mal, eher ein Schneckenrennen.
Also ich gehe davon aus, dass Michael Dieter frühestens nach unserer Bye-Week wieder eine Option ist, als Center zu starten, und dass bis dahin Austin Reiter die Rolle weiter übernehmen wird. Er hat seine Sache okay gemacht und wie du schon sagst, es ist nicht gerade unsere Premium-Position. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Michael Dieters nicht schafft, an Austin Reiter vorbeizukommen, und dass wir mit Reiter die weiteren Spiele der Saison als Center bestreiten werden.
Was in meinen Augen bitter genug wäre. Gut, wie gesagt, ehemaliger Spieler. Jedes Jahr grüßt das Murmeltier Zach Thomas, einer unserer größten Linebacker, ja. Von Größe kann man bei ihm nicht unbedingt reden, aber einer unserer besten Linebacker ist Finalist der Hall of Fame Class von, ist das 2022, so wird sie genannt, Hall of Fame Class 2022. Das wievielte Mal ist er jetzt Finalist oder Semifinalist? War er denn schon mal Finalist? Ja, ne?
Er war schon mal Finalist, aber er ist jetzt erstmal ins Semifinale gekommen. Also
Semifinale erstmal wieder, ja. Ja, ja, das macht er ja sowieso. Also Semifinale schafft er ja immer.
Ja, das so langsam wird es Zeit, und die diesjährige Hall of Fame Class ist jetzt auch nicht so stark besetzt, dass man sagen könnte, so wie letztes Jahr, wir haben da 2 oder 3 Spieler drin, die instant gleich durchgehen und wo klar ist, dass die ihr Jacket kriegen. Also seine Chancen sind nicht schlecht, haben sich vielleicht dadurch auch verbessert, dass eben jener eben angesprochene Armando Salguero, der das vorher gemacht hat, jetzt nicht mehr diese Rede halten darf, um Werbung für Zach Thomas zu machen. Das wird jetzt ein anderer machen. Mal sehen, vielleicht hat derjenige, der Nachfolger von Armando ist, mehr Erfolg und Zach Thomas schafft es endlich. Also, dass es verdient hätte, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden, und früher oder später wird er es dann irgendwann mal schaffen. Und ich bin frohen Mutes, dass er es dieses Jahr erreichen kann.
Also ich sage jetzt mal so ein paar Spieler, die ich tatsächlich als, ja, als Konkurrenten von ihm sehe, insofern, als dass die zumindest bekannt sind in meinen Augen. Da hätten wir Eric Allen, Cornerback der Philadelphia Eagles und der Saints und auch der Raiders zum Ende seiner Karriere. Moritz kennt vielleicht Jared Allen, der ein Jahr lang noch bei den Panthers gespielt hat.
Oh, wann war das denn?
2015.
Oh, das ist schon lang her. Da war ich noch nicht so tief involviert.
Dann Anquan Boldin, auch eigentlich ein relativ bekannter Wide Receiver. Safety Leroy Butler, das sind ja so die, die mir bekannt vorkommen. Wer für mich tatsächlich fast gesetzt ist, ist Eddie George, Running Back der Oilers bzw. Titans und später der Cowboys. Andre Johnson, Wide Receiver der Texans, der Colts und der Titans. Wenn ich das so durchgehe, ja gut, wir haben natürlich Zach Thomas dabei. Ricky Waters, Running Back der 49ers und der Eagles. Vince Wilfork, Defensive Tackle der New England Patriots bzw. auch Houston Texans. Und Bryant Young, Defensive Tackle der 49ers. Das sind so die, die mir so komplett ins Auge fallen. Und ich weiß nicht, wie viel kommen immer ins Finale und wie viele kommen dann im Finale, werden dann letztlich im Finale in die Klasse gewählt. Ich meine, 5 werden letztendlich kommen in die Hall of Fame, oder?
Ich meine, es wären 5, ja. Es können auch 6 sein, aber ich meine, es wären 5. Und du, wie du ja eben schon auch anhand der Positionen aufgezeigt hast, es werden nicht mehrere Running Backs wahrscheinlich reinkommen und es werden nicht mehrere Defensive Tackles reinkommen, sondern die werden sich untereinander ein Positional Battle darum liefern, wer da durchkommt. Und dadurch, dass die Linebacker, die da zur Wahl stehen, / standen, nicht von der Qualität sind, wie sie einen Zach Thomas hatte, sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Miami Dolphins einen weiteren Hall of Famer bekommen werden.
Es scheint dieses Jahr auch so ein bisschen das Halbfinale der Enttäuschten zu sein, wenn ich das so sehe. Ron Barber ist zum 5. Mal im Halbfinale. Tony Boselli, Tackle, zum 7. Mal. Leroy Butler zum 5. Mal. Torrey Holt, ganz ehrlich, Wide Receiver der Rams und der Jaguars. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber viel sagt er nicht, ist zum 8. Mal im Halbfinale. Sam Mills, Linebacker, zum 5. Mal. Zach Thomas nur zum 4. Mal. Steve Teska, Special Teams Wide Receiver, zum 9. Mal. Tobi, weißt du zufällig, wie oft man bis ins Halbfinale gewählt werden kann? Irgendwann ist doch vorbei, oder?
Also, soweit ich da informiert bin und soweit ich das noch so in meinen Gedanken habe, kannst du so oft in ein Halbfinale kommen, wie du willst. Schwierig wird's nur, wenn du ins Finale kommst. Und ich glaube, du hast im Finale, ich meine, entweder 3 oder 5 Versuche. Und wenn du es dann nicht schaffst, ist es vorbei. Aber bis ins Halbfinale kannst du theoretisch auch 35 Mal kommen.
Ja, okay, aber es ist. An der Stelle vielleicht einmal kurz reingrätschen, denn ja, um jetzt nochmal so ein bisschen den Panthers-Beigeschmack in eurer Sendung irgendwie zu forcieren, weil gerade schon ein Name gefallen ist, der schon mehrfach im Halbfinale stand von den Panthers, der Linebacker Sam Mills, der schon als ja relativ alter Spieler am Ende seiner Karriere damals zu den frisch gegründeten Carolina Panthers kam. Das ist übrigens derjenige, der dann später Trainer wurde bei den Panthers und aufgrund einer Krebserkrankung sehr früh verstarb. Aber er ist derjenige, dem die Panthers ihr Keep Pounding-Mantra zu verdanken haben. Das kommt übrigens von Sam Mills. Nur um so ein bisschen Trivia-Wissen hier noch reinzustreuen.
Finde ich interessant. Das heißt, er würde quasi posthum in die Hall of Fame kommen.
Genau, er war schon mehrmals Semifinalist. Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Ich hatte das auch mal gelesen, dass das irgendwann wohl nicht mehr geht. Aber der ist jetzt auch schon seit, ich glaube, 2004 verstorben oder so, den Dreh rum. Also hat den ersten Super Bowl-Run der Panthers noch mitgecoacht. Aber genau, da gibt's, kann ich an der Stelle auch nochmal erzählen, wer einen NFL Game Pass hat, kann man sich ja auch diverse Dokumentationen reinziehen. Eine ganz schöne Geschichte von der Reihe A Football Life von Sam Mills. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch für Nicht-Panthers-Fan eine sehr schöne Geschichte zu einem sehr wirklich ganz wichtigen Spieler, der hat auch, war auch bei den Saints und in, glaube ich, auch noch in anderen Football-Ligen oder so. Der ist aber, der aufgrund seiner Körpermaße und auch viel zu klein und so belächelt wurde, einer der besten Linebacker seiner Zeit damals war und dann eben ja, viel zu jung sterben musste. Kann ich nur empfehlen, Football Life, Sam Mills.
Danke für den Hinweis. Generell sage ich an alle, geht auf die Seite der NFL, beziehungsweise Pro Football Hall of HOF, HOF, Pro Football Hall of Fame.com, stimmt ab, auf, dass die Spieler, die ihr wirklich für würdig geachtet, ins Finale kommen. Es sind übrigens 15 Finalisten, ich konnte ja in der Zwischenzeit auch nochmal ein bisschen nachkommen, 15 Finalisten und wie viel dementsprechend dann in die Hall of Fame introduced werden, das wird Tobi dann nächste Woche nachreichen.
Das kann ich nachreichen. Es ist momentan ein Statistikvergleich zwischen Zach Thomas und Brian Urlacher im Umlauf, der schon in der Hall of Fame ist. Die Zahlen und die Statistiken sind ähnlich. Also das heißt, es wird jetzt ein Case aufgemacht, ja, wenn Brian Urlacher in die Hall of Fame kommt, wieso ist, muss Zach Thomas immer noch warten? Das könnte ihm natürlich zugutekommen, dass da bei der Wahl der ein oder andere sich überlegt, da sein Kreuz bei Zach Thomas zu machen. Wie wir eben schon gesehen haben, die Klasse dieses Jahr ist nicht so prominent besetzt, also ich will nicht sagen, wenn ich dieses Jahr, dann schafft das wahrscheinlich nicht mehr, aber die Chancen stehen doch schon einigermaßen gut.
Vielleicht ganz kurz, auch ich habe jetzt nochmal versucht, ein bisschen derweil zu recherchieren. Es werden zwischen 4 und 8 neue Mitglieder in die Hall of Fame aufgenommen. Es muss immer mit Ja oder mit Nein gestimmt werden bei den Finalisten und sie müssen mindestens 80% Support bekommen von einem Komitee, um gewählt zu werden. Das sind die für alle, die werden von dem Komitee gewählt. Und über diesen Weg könnten auch diejenigen reinkommen, die tatsächlich es nicht über das Fanvoting schaffen. Das heißt, auch wenn jemand, was weiß ich, die 3 oder 5 Mal im Finale nicht gewählt worden ist, kann über dieses Komitee reinkommen. Die anderen werden auch bis auf 5 reduziert und auch dort müssen sie 80% Ja-Stimmen bekommen, um in die Pro-Football Hall of Fame aufgenommen zu werden. Aber Tobi, ich bin Lehrer, ich gebe dir den Rechercheauftrag. Nächste Woche wirst du bitte das Prozedere genau erklären.
Das kann ich bis dahin mir durchaus nochmal zu Gemüte führen und kann da noch ein bisschen was erzählen, für die, die es interessiert. Dass wir dann in den nächsten Jahren, wenn viele weitere Dolphins da zur Debatte stehen, etwas mehr darüber erzählen können.
Ich würde für die Panthers-Sympathisanten eurer Sendung, sollte es sowas geben, was es ja manchmal gibt, dass Leute mehrere Teams sympathisch finden, noch einen zweiten Namen einwerfen, der zum ersten Mal nominiert ist, weil er das erste Mal sozusagen eligible ist, um in die Hall of Fame zu kommen. Und das ist der Wide Receiver Steve Smith Senior, einer der absoluten Carolina Panthers Legenden. Wide Receiver, ein absolut krasser Typ. Und gibt's auch eine sehr schöne Dokumentation aus der gleichen Reihe wie zu Sam Mills. Steve Smith Senior kann ich auch nur empfehlen. Ist schon eine Weile her, hat dann bei den Ravens zuletzt gespielt und ich glaube 14 oder 15 seine Karriere beendet. Daher also noch relativ jung im Vergleich, aber auch ein sehr, sehr prominenter Spieler. Und wahrscheinlich werden ganz viele Panthers-Fans sagen, dass das immer noch der Nummer 1 die Spieler der Carolina Panthers ist.
Naja, aber wir lassen uns mal abwarten. Der Weg nach Canton ist ja noch etwas weiter. Das wird ja erst so in 2 bis 3 Monaten soweit sein, dass da die finale Entscheidung getroffen wird. Wollen wir mal sehen, wer es dann letzten Endes schafft und ob Zach Thomas dabei ist, ob Steve Smith dabei ist. Also, dass sie beide relativ dominante Spieler in der NFL oder in ihrer Franchise waren. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Jeder, der da in die engere Auswahl kommt, hätte es wahrscheinlich auch verdient, in die Hall of Fame zu kommen. Ich finde diese Wahlen immer ein bisschen schwierig, weil man das ja auch ganz schwer nur vergleichen kann. Gerade wenn man dann die früheren Generationen in Vergleich setzt zu den jüngeren Generationen, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wie man das gewichten will. Und naja. Das
sollte ja auch nicht nur auf Zahlen basieren eigentlich und auf Statistiken, also meiner Meinung nach.
Ja, es ist aber das Auswahlverfahren ist halt etwas undurchsichtig, sagen wir es mal so.
So ist das, ja.
Aber auch wir haben ja nun mal eine glorreiche Vergangenheit, die Miami Dolphins, merken, dass auch so ein relativ junges Expansion-Team wie die Carolina Panthers auch eine Vergangenheit schon haben. Aber wir wollen nicht mehr weiter über die Vergangenheit reden. Tobi, das Wochenende. Wir haben eine Winning-Streak. Der dritte Sieg in Folge.
Das ist doch zwar jüngere Vergangenheit, aber es ist auch Vergangenheit.
Was, wir haben gegen die Jets gewonnen.
Ja, haben wir. Wir haben
vorher gegen die Texans gewonnen. Wir haben vorher gegen die Ravens gewonnen. Was ist, machen wir jetzt den Durchmarsch doch noch zum Super Bowl, Tobi? Was hast du für Takeaways aus diesem wunderbaren Spiel gegen die New York Jets?
Also erstmal muss ich ja sagen, ich habe vor der Saison 10-7 getippt, ist immer noch möglich. Wir müssten zwar jedes Spiel gewinnen, aber noch ist mein Tipp nicht völlig untergegangen. Und die Schwäche, in Anführungszeichen, vieler AFC-Teams kommt dem Ganzen ja entgegen, wenn ich sehe, dass die Herren aus Boston bei uns schon wieder die Division anführen, kriege ich schon wieder das Kotzen, aber darum geht's nicht. Sonntag. Jeder hat einen Sieg erwartet. Es war ein Must-Win-Game. Ich hatte ja im Vorfeld, im Gegensatz zu einigen anderen Dolphins, die gesagt haben, ja, die Jets haben im Vorfeld immer 40 Punkte im Schnitt kassiert, die schlachten wir ab, habe davor gewarnt und hatte mir schon gedacht, dass das ein enges Spiel werden würde. Letzten Endes war das Spiel sogar knapper, als das Ergebnis aussagt, weil sich die Jets doing Jets Things, in einigen Situationen quasi selber geschlagen haben. Also die haben teilweise die Fehler gemacht, die Miami in den Spielen gegen Atlanta zum Beispiel oder in London gegen die Jaguars gemacht hat. Es war jetzt nicht unbedingt die Stärke der Miami Dolphins, dass wir das Spiel so gewonnen haben, wie wir es gewonnen haben, sondern es kam da viel zusammen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ehrlich gesagt, um mal mit dem Negativen anzufangen, war, wir haben die Secondary der Jets, die ja relativ gerupft ist, aus meiner Sicht zu wenig getestet. Das heißt, wir haben das gemacht in der Offense, was wir können, beziehungsweise was wir nicht können. Lange Drives versucht auf die Beine zu stellen, versucht am Laufspiel festzuhalten, das in diesem Spiel an der einen oder anderen Stelle sogar relativ gut aussah. Also mir ist aufgefallen, dass wenn wir laufen, wir das über die linke Seite tun. Und ich habe, glaube ich, gestern auch eine PFF-Statistik gelesen, dass die meisten Runs, die Miami Dolphins machen, über Austin Jackson gehen, der wohl im Run-Blocking ein leichtes Improvement zu verzeichnen hat und wo sich hin und wieder mal Lücken auftun, durch die gerade auch Myles Gaskin jetzt am Sonntag hin und wieder mal schlüpfen konnte. Also das hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Was auch nicht schlecht ausgesehen hat, war Tua in der zweiten Halbzeit. Also da hat er wirklich gut performt. Und nicht umsonst hat er seinen Career-Long-Touchdown-Pass eingestellt und einen 65-Yards-Touchdown-Pass auf Mac Hollins geworfen. Wenn ich mir dann angucke, wie die Coverage der Jets bei dem Wurf war, komme ich zu meiner Kritik, das hätten wir viel mehr ausnutzen können und viel mehr ausnutzen müssen. Also das war verheerend auf gut Deutsch gesagt. Mac Hollins konnte in aller Seelenruhe abstoppen, weil der Pass von Tua jetzt nicht hundertprozentig on time war, sondern leicht in den Rücken geworfen hat. Ich meine, er hat aufgeladen und er kann scheinbar, ganz im Gegensatz zu den Beatwritern von Miami, die ihm das alle nicht zutrauen, er kann über 50 Yards werfen. Es existiert ja auf Twitter und in Social Media das Bild unserer beiden Co-Offensive Coordinator, die sich ganz erstaunt angucken, so nach dem Motto, was, Tua kann so weit werfen, wussten wir gar nicht. Also das ist, das hat ja schon die Runde gemacht, dieses Bild. Und man muss sagen, gerade gegen Ende und gerade im dritten und vierten Quarter zeigt Tua, dass er Nervenstärke hat und zeigt Tua, dass er in der Lage ist, ein Quarterback zu sein, der eine solide bis gute Leistung abrufen kann. Also ich will jetzt nicht zu sehr in den Hype-Train mit einsteigen, der nun mal jetzt gerade wieder voll Fahrt aufnimmt, weil so überragend war es da nun auch nicht. Aber es war schon gut, das muss man schon sagen. Und generell muss ich sagen, war die Offense weniger schlecht, als ich mir das vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz muss man sagen, da ist noch viel Sand im Getriebe. Wir sind an der einen oder anderen Stelle mit dem einen oder anderen Drive relativ schnell bis kurz vor die Endzone gekommen, aber dann hat's dann auch gehakt ohne Ende. Also unsere Plays innerhalb der gegnerischen 10 Yards sind teilweise an Einfallslosigkeit und Konservativität nicht zu überbieten und sind so dermaßen leicht zu verteidigen, dass wir schon eine gehörige Mithilfe der Jets und der Undiszipliniertheiten der Jets-Defense brauchten, um auf unsere Scores zu kommen und die Punkte aufs Board zu kriegen, die wir aufs Board gekriegt haben. Dann in dem Zusammenhang will ich einen Case aufmachen, den wir leider aufmachen müssen, so wie es aussieht. Jason Sanders ist nicht sicher. Jason Sanders wackelt dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß gar nicht, er hat jetzt gegen die Jets ein 25 Yards Field Goal oder so verschossen. Also das war schon bedenklich. Und wenn man sich dann die letzten Wochen anguckt, wo er an der einen oder anderen Stelle auch schon mal Field Goals verschossen hat, von denen man eigentlich davon ausgehen müsste, dass er sie trifft, will ich nicht sagen, dass wir ein Kicker-Problem haben. Aber er sitzt auf einem sehr guten Vertrag. Er kriegt über 2,5 Millionen Dollar im Jahr. Und wenn er dann nicht in der Lage ist, diese Dinger zu machen, die für den Erfolg der Mannschaft elementar wichtig sind, dann kriegen wir im weiteren Verlauf der Saison echte Probleme und dann müssen wir uns nach der Saison wahrscheinlich auch über die Position des Kickers auseinandersetzen. Das Glück, was die Dolphins hatten, war, dass der Kicker der Jets ähnliche Probleme hatte. Der hat zweimal daneben geschossen, einmal aus einer relativ kurzen Distanz und ich hatte während des Spiels zwar nie den Eindruck, dass die Dolphins das wirklich verlieren könnten, aber wenn die Jets sich nicht an der einen oder anderen Stelle so dämlich angestellt hätten, hätten sie eine echte Chance gehabt. Weil, das haben wir ja letzte Woche, habe ich das mit Knut zusammen bei der Gangrene Germany besprochen, man hat den Plan gesehen, den die Jets hatten, warum sie Joe Flacco gestartet haben. Und Joe Flacco hat das gespielt, was er konnte. Joe Flacco ist ein Spieler, der hat kein hohes Ceiling mehr. Da weißt du, was du von dem kriegst. Er hat auf unsere Blitz-Packages, die durch die Safeties teilweise wir wieder gespielt haben, gut reagiert. Er hat Elijah Moore, den jungen Wide Receiver der Jets, sehr gut in Szene gesetzt, der da letzten Endes auf 140 Yards und einen Touchdown gekommen ist. Also da hat die die Manndeckung oder die Coverage gegen ihn nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, was gut funktioniert hat, wir hatten Corey Davis im Griff. Ich hatte vor dem Spiel eigentlich damit gerechnet, dass die Connection Flacco-Corey Davis relativ gut funktionieren würde und dass wir da Probleme kriegen. Aber Corey Davis ist bei drei Receptions auf knapp 35 Yards gekommen. Also das war jetzt nicht so überzeugend und es war nicht so schlimm, wie ich das befürchtet hatte. Ebenso wenig war nicht so schlimm, wie ich das befürchtet hatte, die Offensive Line. Sie war zwar nicht gut, das wird sie auch nicht mehr werden in dieser Saison, da spreche ich sicherlich kein Geheimnis aus. Sie hat aber an der einen oder anderen Stelle durchaus Fenster offen gehalten oder Zeitfenster ermöglicht, die an der einen oder anderen Stelle es erlaubt haben, die Offense ein bisschen ins Laufen zu bringen. Nichtsdestotrotz haben wir gegen eins der schwächeren, wenn nicht gar eins der schwächsten Teams der NFL keine gute Leistung gezeigt. Und leider gilt das auch für die Defense. Es gab viele Missed Tackles. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Micho. Das war schon signifikant.
www.schlechtestackling.com.
Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr deutlich, dass da an dem Tag wirklich auch Probleme waren. Michael Carter hat zwar nur 63 Yards dann auf dem Boden erreicht, aber ich glaube, drei oder vier Mal hätten die Dolphins einen Tackle for Loss erreichen müssen, eigentlich schon fast. Und Carter hat es dann verstanden, aus den verschiedenen Plays dann noch 4 bis 5 Yards positiven Raumgewinn zu erzielen, um dann doch noch das Play zu einem vernünftigen Play zu machen. Also es war ein Teil an Regression in der Defense, musste man aber vielleicht auch so erwarten, weil gerade die Defense ja in den letzten Spielen auf einem sehr hohen Niveau performt hat, dass sie so nicht durch die Saison kommen würden, war leider zu erwarten und besser sie leisten sich diese Schwächen gegen die Jets, da kann man das noch einigermaßen ausgleichen, als wenn sie das jetzt in Spielen tun, die noch knapper sind gegen Gegner, die besser sind und die das besser ausnutzen können. Wie sind die Jets auf ihre Punkte gekommen? Da ist besonders eindrücklich der Touchdown-Pass von Joe Flacco. Da hat nämlich, ich glaube, es war Byron Jones.
Du meinst den auf Elijah Moore, weil er hat 2 Touchdown-Pässe geworfen.
Ja, genau, richtig. Ich meine den auf Elijah Moore, richtig. Da hat sich, ich glaube, Byron Jones total vertan und wollte es dann noch retten und ist dann da hinterher gehechtet, ist aber am Ball vorbeigesprungen und dann war hinten alles offen und Elijah Moore konnte relativ unbedrängt und relativ easy dann zum Touchdown einlaufen. Also wir haben die Jets auch eingeladen, Punkte zu machen. Genauso der Touchdown-Pass auf Jamison Crowder, der stand ja auch relativ frei, weil die Coverage da nicht wirklich funktioniert hat. Das bietet dir Joe Flacco, der erkennt sowas. Gegen Mike White hast du, glaube ich. Und Zach Thomas hätte das vielleicht anders ausgesehen.
Zach Thomas hat nicht für die Jets gespielt, Tobi.
Ja.
Ich hätte das gerne, aber nein.
Nein, das hätte ich nicht gerne. Ich hätte vieles gerne, aber nichts in Bezug auf die Jets. Also, das ist nicht so meins. Generell muss man sagen, wenn man sich alleine schon die Statsline anguckt des Spiels, es war relativ ausgeglichen und es war schon knapper, als es hätte sein müssen. Also wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber so ist das mit dem Pferd oder mit dem Delfin. Der springt nur so hoch, wie er unbedingt muss. Und the streak goes on.
Ja, Tobi, ich habe mir zuerst Sorgen gemacht von wegen, oh, wie soll das nur ohne Rico werden? Wie kriegen wir die Zeiten um? Wir sind ja jetzt auch einer weniger. Wir haben ja einen Ruf zu verlieren. Aber Tobi, du machst das schon im Alleingang. Du hast mir nicht mehr viel übrig gelassen, was ich noch sagen kann. Ein paar Sachen, auf ein paar Sachen muss ich natürlich nach wie vor hinweisen. Ein paar Sachen sehe ich tatsächlich auch anders. Das eine war, wir haben tatsächlich nach wie vor, spielt unsere Defense nicht konstant. Aber das ist das, was man immer von Defense kriegt. Es ist unheimlich schwer, eine Defense konstant gut zu halten. Und auch wenn es gegen die Ravens herausragend geklappt hat, denen das Laufspiel wegzunehmen, haben wir nach wie vor eine Schwäche im Laufspiel. Michael Carter hat tatsächlich das yardmäßig das beste Spiel seiner Karriere gemacht. Seiner noch jungen Karriere. Und das ausgerechnet gegen uns. Insgesamt haben die Jets sind nur halb so oft gelaufen wie wir. Haben wir fast genauso viel Yards gemacht wie wir. Das zeigt allein schon, wo es bei uns hapert. Es hapert bei uns im Laufspiel. Und das Laufspiel hängt halt von zwei Dingen in meiner Meinung nach ab. Weniger von der individuellen Qualität. Es sei denn, du hast natürlich einen Spieler wie Derrick Henry, mit dem, der würde auch bei uns 300 Yards erlaufen, das weiß ich, wenn er denn gesund wäre. Als vielmehr von der O-Line, die nach wie vor, ja, sie ist verbessert. Das ist schön. Damit sind wir jetzt nicht mehr die 32 schlechteste, sondern stehen zwischen 32 und 31, so nach dem Motto. Von denen hängt es ab, wie unser Laufspiel funktioniert und ganz klar vom Play Calling. Aber auch darüber habe ich mich die ganze Saison über schon ausgelassen. Wir können, und das ist ein bisschen schade, es ist die falsche Saison eigentlich. Letzte Saison war unsere Defense die ganze Saison über herausragend gut. Dieses Jahr haben wir durchaus noch mehr Probleme, wobei es mich sehr freut, dass Jalen Phillips jetzt endlich mal einen Sack gemacht hat. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wir aggressiv spielen müssen, um eine Production zu erzielen, gerade in der Front Seven. Und deswegen hinten halt sehr viel Man-Coverage, sehr viel Man-to-Man spielen. Wir haben die Secondary, die das kann. Aber du hast es eben erwähnt, wer einer fällt aus, dann ist direkt alles offen, weil wir spielen ohne Netz und doppelten Boden. Und das ist riskant. Und das kann ganz, ganz schnell bestraft werden. Wir müssen aber so riskant spielen, weil du es halt eben playmäßig, meiner Meinung nach, so ein bisschen, wir kommen nicht mit dem Four-Man-Rush durch. Wir müssen halt weiterhin blitzheavy sein. Und das kann auf Dauer ein Problem geben. Was ich positiv fand, war, dass wir die Tight Ends dementsprechend eingesetzt haben, die auch den Großteil dementsprechend des Passing Games gemacht haben. Und es war eben nicht nur Mike Gesicki, es war auch Durham Smicy mit 4 Catches für 37 Yards bei 5 Targets. Also, ne, auch nicht so oft. Adam Shaheen mit einem Catch für 19 Yards und Mike Gesicki hat eben 5 Catches, 50 Yards bei 6 Targets. Das ist insgesamt schon okay. Es ist trotzdem bitter, dass unser Passspiel im Grunde genommen auf einem Rookie und Mac Collins lastet. Auch Albert Wilson wird meiner Meinung nach, obwohl das immer wieder zeigt, nicht gut genug eingesetzt. Ja, Preston Williams hat ja auch gespielt, der wird irgendwie gar nicht eingesetzt. Und es liegt nicht allein an der Qualität der Spieler, sondern nach wie vor sage ich ganz klar, da haben wir massive Defizite im Playcalling. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Tua. Ich will nicht behaupten, dass Tua nicht über 50 Yards werfen kann. Das ist Schwachsinn. Was Tua aber nicht kann, ist in der Pocket stehen. Er hat eine gute Pocket Presence, aber die Pocket bricht halt zusammen. Ne? Aber dann aus dem Lauf raus, wie das zum Beispiel die Patrick Mahomes und Aaron Rodgers oder wie auch immer machen konnten oder können, halt eben, was weiß ich, zur Seite scramblen und dann 50 Yards werfen. Tua braucht das absolute Settlement. Er braucht die gute O-Line, um die 50 Yards werfen zu können. Das heißt, er muss da ein Pocket Passer sein. Aus der Bewegung heraus fehlt ihm der Arm. Das heißt, aus der Bewegung heraus ist er eher im Kurzpass und in der Midrange vernünftig. Und da muss man das Play Calling halt darauf aufbauen. Das fehlt mir nach wie vor. Wo ich ganz große Bauchschmerzen habe, Tobi, ist, was du sagst über Jason Sanders. Jason Sanders ist meiner Meinung nach ein guter Kicker. Man kann immer darüber diskutieren, ob der Kicker jetzt gerade in dem Moment das Geld wert ist oder nicht. Jeder Spieler, wirklich jeder Spieler, geht mal durch eine schwächere Phase. Ich sage mal, Aaron Rodgers hat auch schon ein schwächeres Jahr gehabt, um mal da einen Quarterback zu nennen. Auch Tom Brady hat schon schwächere Jahre gehabt. Auch ein Justin Tucker hat schon Field Goals verschossen. Das ist nicht das Problem. Er ist jetzt nicht, hat gerade nicht den allerbesten Lauf, aber gerade bei Kickern sind das oft Kleinigkeiten. Und Jason Sanders hat oft genug bewiesen, dass er es kann. Und er hat, was den Extrapunkt angeht, das ist eine Sache, die halt in meinen Augen viel, viel wichtiger ist. Ja, was heißt viel, viel wichtiger? Aber das ist eine Sache, die viel mehr über die Konstanz und über das Können eines Kickers aussagt, als die verschiedenen Field Goals und die Percentage daraus. Und er hat eine verdammt hohe Extra Point Percentage. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt schon Extra Point verschossen diese Saison? Ich glaube nämlich fast nicht. Da müssten wir, oder wenn dann nur einen, da müsste man nachgucken. Und ich bin nicht bereit, über Jason Sanders den Stab zu brechen. Ich glaube, dass er einer ist, den wir weiterhin behalten sollten. Ja, jetzt habe ich natürlich prompt den Faden verloren. Ich weiß, dass ich noch irgendetwas sagen wollte, was mir relativ wichtig war. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich muss nur lang genug reden, dann kommt es. Ich habe das während des Spiels zu Rico geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Tobi. Wir müssen wirklich mal der Realität ins Auge sehen. Meiner Meinung nach gehören wir zu den 5, 6 schlechtesten Teams der NFL. Und das war ein Spiel, Miami gegen Jets, war ein Spiel von 2 der 5 bis 6 schlechtesten Teams der NFL gegeneinander. Wobei wir besser sind als die Jets, aber die Jets sind nicht nur unter den 5 schlechtesten, die sind meiner Meinung nach unter den 3 schlechtesten. Das Spiel muss man gewinnen. Es ist enger, als es hätte sein dürfen. Und Adrian Franke hat in seinen Takes oder in seiner Kolumne hat er wirklich was geschrieben, was mir zu denken gibt. Wie es jemand, der ohne Fanbrille, der von außen ohne Fanbrille drauf guckt, wie er das sieht. Und da mache ich mir wirklich Sorgen, denn ich mag Adrian Franke wirklich als Fachmann, auch als neutraler Fachmann, der es auch durchaus mal eingesteht, wenn er einen Fehler macht. Und er hat geschrieben, die Miami Dolphins sind das warnende Beispiel dafür, wie man einen am Reißbrett perfekt geplanten Rebuild gegen die Wand fährt. So. Und ich glaube, das sehen wir gerade diese Saison. Wir haben jetzt 4 Siege. Wir spielen noch mal gegen die Jets. Wir werden mit Sicherheit auch noch ein anderes Spiel hier oder da. Wahrscheinlich werden wir gewinnen. Das heißt, wir landen wahrscheinlich nachher bei 6 oder sogar 7 Siegen, sind vom Niveau her meiner Meinung nach aber tatsächlich vielleicht sogar etwas drunter. Es ist dem relativ leichten Schedule geschuldet. Wir spielen in der Crappy Division. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Bills sind absolut inkonstant, haben uns 2-mal zerlegt. Wir haben die Patriots, die meiner Meinung nach kein gutes Team sind, auch wenn sie im Moment relativ viel gewinnen. Am Anfang der Saison, als sie noch nicht eingespielt waren, gehabt. Wir haben die Jets vor der Brust und das werden wir nochmal haben, genauso wie die Patriots. Und wenn wir da allein schon die Siege holen, dann Siege gegen so Mannschaften wie die Texans, dann sticht halt der Sieg gegen die Ravens heraus. Und das war's. Und das macht mir wirklich Sorgen. So. Da Rico jetzt nicht da ist, um noch was sagen zu können, Tobi, möchtest du was erwidern zu meiner Rede? Oder nickst du das alles jetzt so dankend ab?
Also, dass wir ein unkonstantes Team sind, das sehe ich auf jeden Fall so. Dass wir in der Mannschaft mehr Potenzial haben, als wir diese Saison auch teilweise abgerufen haben, ist auch so. Dass uns die Bills 2-mal zerlegt haben, das stimmt fürs Hinspiel. Da stimme ich dir ohne weiteres zu. Beim Rückspiel haben wir 3 Quarter dank unserer Defense, die da relativ gut gespielt hat, einigermaßen gut mitgehalten und so Spiele wie Raiders, Colts, Jaguars, Falcons, das sind so 4 Spiele, die kannst du, wenn du dich nicht so dämlich anstellst und wenn du an der einen oder anderen Stelle vielleicht andere Stellschrauben gedreht hättest, nehmen wir mal die O-Line, wenn du da 1 oder 2 andere Spieler gehabt hättest, die Möglichkeit hätten wir ja durchaus gehabt. Wir haben ja bewusst darauf verzichtet und haben bewusst auf das Improvement der Second-Year-Player und der Rookies gesetzt. Wenn wir das vor der Saison nicht gemacht hätten, wir könnten auch locker, ich will jetzt nicht sagen 3, aber wir könnten auch locker 2 Siege mehr haben. Also das Team performt unter seinen Möglichkeiten. Da müssen wir nicht drüber reden. Und zu deinem Einwand bei Jason Sanders, ja, das ist richtig, das stimmt schon. Aber du weißt auch, was Dave Hyde gesagt hat. Der Off-Season Brian Flores ist ein ganz anderer als der In-Season Brian Flores. Also Jason Sanders sollte langsam seine Konstanz wiederfinden, denn eine 72-prozentige Field-Goal-Quote ist halt in dieser Liga, in der es nur 32 Plätze für die Kicker gibt, aber in der es regelmäßig 50 bis 60 Spieler, um es mal über den Daumen zu peilen, gibt, die für 2 Millionen weniger das Gleiche machen würden, schon verheerend. Natürlich gibt es schlechtere Kicker, aber er kriegt Prime Money für seine Position. Und wenn er das nicht zeigt und wenn er dafür sorgt, dass wir seinetwegen auch Spiele verlieren, dann wird es eng für ihn werden nach der Saison. Das muss man einfach realistisch so sagen. Dass Jason Sanders uns letztes Jahr das ein oder andere Spiel auch gewonnen hat und dass Jason Sanders es eigentlich besser kann, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber gerade in Spielen, in denen es eng wird, und wir hatten das Glück, dass die Jets einen genauso schlechten Kicker hatten. Wenn sie das nämlich nicht machen und wenn sie ihre Chancen konsequent nutzen, dann ist so ein Fehlschuss aus, oh, ich weiß gar nicht, ne, 20, 25 Yards, der ist dann einfach entscheidend und das kann sich eine Mannschaft wie die Miami Dolphins nicht leisten. Und dafür verdient er zu viel. Und dann muss man einen Strich drunter machen und sagen, ja, reicht halt nicht. Du hast bei Vannoy, du hast bei Flowers bei Lawson gesehen, was dann in Miami passiert. Und das erwarte ich bei Jason Sanders beinahe auch schon.
Naja, ob man das erwartet oder ob man das für richtig hält, ist eine andere Sache.
Aber richtig.
Die Diskussion, die würde ich gern irgendwann führen, wenn Rico auch dabei ist. Der wird mich mit Sicherheit unterstützen. Du hast dich das mit Jason Sanders auch nur getraut, weil Rico gerade nicht da ist.
Ich kann das Rico auch ins Gesicht sagen. Das ist mir egal. Das ist so. Ne? Es ist momentan, haben wir ein Kicker-Problem. Oder Jason Sanders hat ein Problem mit der Konstanz, weil wenn er die aus der Mitteldistanz nicht trifft, dann wird's schwierig.
Gut, nichtdestotrotz würde ich gerne jetzt noch über deinen Spieler oder über meinen Spieler des Spiels reden, während im Hintergrund hier meine Geräte anfangen zu plöngen. Ist das fürchterlich. Entschuldigung an alle, die das hören müssen. Und zwar werde ich diesmal anfangen, für Rico zu sprechen, denn ich weiß automatisch, was Rico als Spieler des Spiels gewählt hätte. Denn Rico, er will sich ein Trikot besorgen. Ich glaube, Rico hätte wieder mal Javon Holland gesagt. Ich persönlich bin ja der Meinung, was uns vor allen Dingen fehlt in der Offense, ist auch mal vertikal zu attackieren, das Feld in die Länge zu ziehen. Ob das jetzt an Tua liegt, weiß ich nicht. Mir fällt aber auf, dass wir einen verdammt guten Receiver haben, der es könnte. Dass wir den aber tatsächlich nur kurz einsetzen im Playcalling. Und der trotzdem das Spiel trägt, das als Rookie, und das ist für mich der Spieler des Spiels, Jalen Waddle. 9 Targets, davon 8 Catches, 65 Yard, der längste war 15 Yards, hört sich jetzt nicht wahnsinnig toll an, aber er hat im Grunde genommen, war dann auch der Motor der Offense neben Miles Gaskin, und ich wähle tatsächlich Jalen Waddle als Spieler des Spiels bei mir. Tobi, was machst du?
Das kann man durchaus so sehen. Gerade bei Jalen Waddle bin ich ja sehr sehr parteiisch. Ne? Das wisst ihr ja auch alle so, dass das mein Draft Crush war, und ich denke, dass er eine super Rolle in der NFL würde jetzt schon spielen und wird spielen können, dass wir ihn aber nicht seiner Stärken entsprechend einsetzen. Und das war auch gegen die Jets wieder der Fall. Er hat seine Stärken nicht im Bereich des Slots, und er hat seine Stärken nicht im Bereich bis maximal 15 Yards. Das hat er im Spiel gegen die Ravens einmal gezeigt, und das hat er in dieser Saison leider erst einmal zeigen dürfen. Wenn wir das, ich weiß nicht, ob das an unserer O-Line liegt, dass wir diese Plays einfach nicht callen können, weil Tua einfach nicht genug Zeit hat, oder warum wir das nicht tun. Aber gerade gegen so eine gerupfte Secondary, wie das die Jets waren und sind, hätte man da Matchups kreieren können, in denen man die Stärken von Jalen Waddle noch besser hätte ausspielen können, und dann hätte man mehr Ruhe gehabt. Mein Spieler des Spiels ist er aber nicht. Mein Spieler des Spiels, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in dieser Saison noch mal sagen würde, war Myles Gaskin. Er hat zwar bei seinen 23 Attempts in Anführungszeichen nur 89 Yards gemacht, aber er hat 4 First Downs erreicht. Er hat 33 Yards After Contact erzielt. Er hat gezeigt, dass das Running Game der Dolphins nicht so schlecht ist, wie es in den letzten Wochen ausgesehen hat. Und dass wir durchaus da, wenn die O-Line in der Lage ist, da Lücken zu kreieren, durchaus auch ein Spieler ist, der auf gute Yards kommen kann. Da hat er gegen die Jets so, ich glaube, 2, 3, 4 Läufe drin gehabt, die mir gut gefallen haben und die mir den Glauben lassen, dass wir zwar ein Pass-Heavy-Team bleiben, dass wir aber nicht 100% Passspiel erleben müssen.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt gut eine Stunde gequatscht über die Vergangenheit, über Neuigkeiten. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und da kommt jetzt unser Gast Moritz ins Spiel, der ja jetzt sich jetzt anscheinend doch mit den Panthers auskennt, obwohl er Buccaneers und Saints-Fan ist. Und zuallererst mal würde ich dann Moritz gerne mal ja erzählen lassen. Ihr habt ja letzte Woche gegen die Washington Football Teamers. Ist ja immer noch gefährlich, wenn man mit die anfängt. Gegen das Washington Football Team verloren. Bei euch ist eine ganze Menge los. Was sagst du denn so bisher so kurz zusammengefasst zu der Saison deines Teams, deiner Franchise? Und ja, was möchtest du uns mit auf den Weg geben?
Ja, es war natürlich bisher auch ein großes Auf und Nieder, in erster Linie hauptsächlich erstmal Nieder. Ich fand das, was ihr vorhin gesagt habt, ganz interessant, so wenn man den Rebuild am Reißbrett entwirft und den dann gegen die Wand fährt, war das ja bei den Panthers ungefähr so der Fall, dass man im letzten Jahr eigentlich angefangen hat zu rebuilden und dann, ja, man hat sich dann immer so ein bisschen gefragt, was denn so der Plan dahinter ist. Mittlerweile weiß man so ein bisschen, was die Philosophie war, einfach das Team in den letzten 2 Jahren zu einer, ja, mit einer dominanten Defense aufzubauen, die Offense so ein bisschen zu vernachlässigen. Und dann alles in allem ist es jetzt natürlich auch eine interessante Geschichte, wo wir dann heute sind. Aber wenn man sich nur noch mal kurz das zusammenfasst, was in der Offense passiert ist, natürlich hing da der neue Trainerstab, der neue General Manager und so. Das gehört ja dann auch immer alles noch dazu, wenn es um sportliche Entscheidungen geht. Aber man hat ja dann den langjährigen Franchise-Quarterback Cam Newton entlassen, um dann sich Teddy Bridgewater von den Saints zu holen für relativ viel Geld, hat irgendwie dann gemeint, man müsste das Experiment nach einem Jahr wieder beenden. Die Denver Broncos freuen sich, glaube ich, momentan immer noch, dass die Panthers noch relativ viel Gehalt von Teddy Bridgewater bezahlen und die Broncos da nur einen Teil dazu beisteuern müssen. Dann meinte man irgendwie, man könnte sich versuchen, Sam Darnold zu ertraden.
Ganz kurz, hier muss ich reingrätschen. Ja. Er heißt bei uns nicht Sam Darnold. Wir haben ja oft genug gegen ihn gespielt. Wir haben ihn immer genannt Turnover Sam.
Ja, das wäre jetzt nicht von mir nicht ganz gerecht, ihn so zu nennen. Aber ja, man hat sich den dann eben geholt für einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick mit der Meinung, man würde den schon reparieren können und aus ihm dann doch noch einen guten Quarterback machen. Das Experiment ist von vielen Beobachtern sehr kritisch gesehen worden, weil man ja auch einfach an vielen Stellen gesehen hat, also es funktionieren einfach grundsätzliche Dinge nicht, die man von einem Spieler erwarten kann, der schon 3 Jahre in der NFL als Quarterback spielt. New York Jets und Umstände und Trainerstab hin oder her. Ja, das Experiment ist gescheitert. Man muss jetzt auch hier dazu sagen, dass die Panthers gleich kurz nach dem Draft, als man eben sich an 8. Stelle für den Cornerback J.C. Horn entschieden hat und eben nicht für einen Quarterback, der noch auf dem Board gewesen wäre, beispielsweise Justin Fields oder Mac Jones, hat man gleich die 5-Jahres-Option für Sam Darnold gezogen. Das heißt, der kostet im nächsten Jahr auch noch runde 18 Millionen. Hat jetzt aber irgendwie festgestellt, dass es das wohl nicht ist. Hat sich dann auch verletzt, ich glaube, 2 Spiele hintereinander. Deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher, was da denn so wirklich Phase ist, ob es dann eine wirklich 2 unterschiedliche Verletzungen waren und dann jetzt momentan er sich das Schulterblatt angebrochen hat oder wie es im gehässigen Twitter hieß, er hat eine incomplete fracture der Schulter und ja, dann bietet sich natürlich der Witz an mit incomplete. Nicht mal die Schulter kann er sich ganz brechen. Ist sehr gemein, der Gag, aber ja, lassen wir das. Und im Grunde genommen hatte man sich schon damit abgefunden mit, okay, Sam Darnold wäre es eh nicht gewesen, dann lasst uns doch jetzt mal PJ Walker, den Backup-Quarterback, ein bisschen Spielpraxis sammeln, der ja aus der XFL kam, dort eigentlich nur gewonnen hat und sehr interessant aussah, also wenn man sich das stellenweise angeschaut hat, ne, ein Dual-Threat-Quarterback, der einfach dann nochmal eine andere Ebene in die Offense gebracht hat, man sich aber doch recht klar war, dass das vielleicht irgendwann mit der entsprechenden Erfahrung ein solider Backup sein kann, aber wahrscheinlich dann doch irgendwie kein Starter in der NFL. Und dann kam es zur größten Überraschung wahrscheinlich, die auch so, denke ich, in die NFL-Geschichte eingehen würde. Es kam am Donnerstag vor 2 Wochen, oder morgen sind es genau 2 Wochen, eine Pressemeldung, die Panthers sind eventuell im Gespräch, um Cam Newton zurückzuholen als Quarterback. Das Ganze hat sich dann so schnell verflüchtigt, dass man eigentlich davon ausgehen musste, dass da was passieren kann, weil die Meldung einfach viel zu viral ging. Und dann kam das, was kein Panthers-Fan jemals irgendwie, glaube ich, noch sich erwartet hat oder ausgemalt hat, gewünscht haben sich, glaube ich, sehr, sehr viele, nochmal Cam Newton als Quarterback der Carolina Panthers zu sehen. Und das Ganze ist dann passiert. Er hat nochmal unterschrieben für diese Saison, bekommt auch ganz in Ordnung Geld, hat dann
ganz kurz, dass ich da nochmal reingrätsche. Habe ich das richtig im Kopf? Er bekommt auch noch Geld von seinem ersten Vertrag rein, theoretisch von euch. Also er hat sich da immer noch mit Geld in den Büchern, ne? Nee.
Das war ja auch damals so, dass die Entlassung von Cam Newton relativ, also von der Front Office Seite relativ zu verschmerzen war, denn er war in seinem letzten Vertragsjahr, in dem er 20 Millionen gekostet hätte. Allerdings waren von diesen 20 Millionen nur 2 garantiert. Das heißt, du hast einen Dead Salary Cap von 2 Millionen Dollar gehabt, und damit zumindest finanziell kein Hindernis, um ihn zu entlassen.
Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Aber ihr zahlt halt noch Teddy Bridgewater und Sam Darnold, also ihr zahlt den Nachfolger von Cam Newton, da gibt es ja dieses Meme. Ihr seid der Nachfolger von Cam Newton und ihr seid der Nachfolger des Nachfolgers und Cam Newton selber.
Genau. Das ist besonders interessant, wenn man sich vor 2 Jahren den Owner David Tepper angehört hat, wie man denn mit dem letzten Vertragsjahr von Cam Newton umging, wo man es ja auch, man muss es ja auch wirklich so sagen, selber nicht wusste, wie gesund er ist, ne? Er hatte 2018 diese Schulterverletzung am Wurfarm, 2019 2 Spiele gespielt und sich dann den Fuß gebrochen. War das Zitat damals von David Tepper irgendwas mit der Richtung mit, wir werden ja jetzt keinen 30 Millionen Fehler machen für die nächsten Jahre, nach dem Motto, einen Quarterback extenden, von dem du nicht weißt, ob er gesund ist. Gut, die 30 Millionen haben sie anders ausgegeben. zusammengefasst oder abschließend zu sagen, sind sowohl sportlich als natürlich auch emotional da gerade sehr viele Dinge am Laufen. So sieht das aus.
Gut, dann werde ich dir jetzt mal die erste Frage stellen, etwas anders wahrscheinlich als Rico das tun würde, Moritz. Was wären denn deine Keys to Win gegen die Miami Dolphins. Was wäre dein Gameplan sozusagen?
Also das muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, denn es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Jetzt ist es ja auch nochmal so, dass man ja auch mit Sam Darnold 3 oder 4 Spiele gewinnen konnte. Das waren aber auch Gegner, die man dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders beurteilen kann. Ne? Ich meine, das erste Spiel war gegen die New York Jets. Das, wenn man sich das jetzt aus heutiger Perspektive anguckt, ist das jetzt klar. Ich meine, das kann immer alles passieren und in dieser Saison sowieso, aber es waren jetzt nicht so die, war jetzt einfach nicht der stärkste Schedule am Anfang der Saison. Aber sehr profitiert haben die Panthers von ihrer Defense, die einfach, und wenn man sich ja auch anguckt, allein wie viele Draftpicks da drin stecken, ne? Allein in der Defensive Line und dann jetzt auch in der Secondary, da sind Spieler drin, abartig eigentlich. Und sie waren ja dann auch letztlich lange Zeit auf Platz 2 der gesamten NFL in der Defense mit zugelassenen Punkten und zugelassenen Rushing Yards und so. Die waren sehr, sehr gut. Dafür hat die Offense überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat man eben mal gegen die Jets gewonnen oder hat ein Spiel gewonnen, in dem man 3 Field Goals geschossen hat und die anderen halt nur 2 Field Goals. So kann man ein Spiel ja auch gewinnen. Es war allerdings kein wirklich solider Offensiv-Football. Und natürlich durch den etwas längeren Ausfall von Christian McCaffrey, der natürlich so eine Offense tragen kann und auch mit einem Quarterback wie Sam Darnold oder auch mit einem Backup-Quarterback, kannst du da unter Umständen mal Punkte machen und vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen. Wenn dich die Defense natürlich im Spiel hält, das ist ganz lange passiert. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass natürlich dann mit Cam Newton dann doch erstens natürlich eine andere Energie in dieses Team reinkam. Man mag ihn mögen oder nicht mögen, aber man sieht es ja im Fernsehen, wie er ein Team anführen kann, wie er das Publikum anheizen kann und da einfach Stimmung abreißt, was, glaube ich, schon dann auch einen Einfluss hat auf seine Mitspieler. Und dann natürlich gegen die Arizona Cardinals da mal kurz auf den Platz zu kommen und dann in den 2 ersten Touches 2 Touchdowns hinzulegen. Das war dann natürlich schon was Energie und Momentum geprägt hat. Das war jetzt auch am vergangenen Sonntag gegen Washington so. 2 Passing-Touchdowns von ihm, ein gelaufener Touchdown. Das war schon von der Offense sehr solide. Klar, wie gesagt, man muss da immer das Emotionale noch ein bisschen ausklammern, weil das war für viele Fans und für mich auch einfach abartig geil, diesen Typen nochmal bei einem Heimspiel zu sehen und der dann auch gleich zeigt, ja, ich kann übrigens doch noch werfen, ich kann auch nicht nur noch laufen, das war natürlich schon fett. Allerdings uns da die Defense total im Stich gelassen hat und unser ehemaliger Backup-Quarterback Taylor Heinicke, der jetzt für das Football-Team aus Washington spielt, gerade einfach irgendwie richtig Bock hat, Football zu spielen. Eine Woche zuvor die Buccaneers zerlegt und jetzt nochmal die Panthers mit einer sehr zahnlosen Defense. Deswegen sind jetzt gerade beim letzten Spiel hat sich so ein bisschen gedreht. Ne? Die Offense kann ein bisschen mehr auf einmal. Sie ist nicht mehr so limitiert oder es gibt andere Faktoren durch Cam Newton. Dafür hat die Defense total nachgelassen und deswegen hat sich der ganze Spaß eigentlich gedreht. Wenn ich jetzt für den kommenden Sonntag gegen die Miami Dolphins tippen würde, dann würde ich erstmal sagen, momentan haben oder in dieser Saison haben die Panthers auswärts immer besser gespielt als zu Hause. Vielleicht war das dann dieses eine schlechte Spiel, die man halt mal hat als Defense, so eine Art Wachrüttler oder so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Defense das schon so nochmal ein bisschen so als Wachaufspiel nimmt und da der Angriffspunkt nochmal sehr, sehr stark sein wird auf Pass Rush und Secondary mit den ganzen Namen, die da gerade drin sind, ne, sind ja auch Spieler dabei, die sind euch sehr gut bekannt, sei es ein Stephon Gilmore oder ein CJ Henderson oder so, die immer besser werden, immer mehr in dieser Defense ankommen und sollte die Defense wieder auf dem Niveau spielen, das sie jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, wäre das schon mal ein sehr großer Faktor, glaube ich.
Und wie würdest du offensiv gegen uns spielen?
Ja, auch da müssen wir natürlich sehen, dass die Offense jetzt etwas anders aussehen wird wahrscheinlich und wir selber noch gar nicht so sagen können, was da drin ist. Ne? Cam Newton ist noch sehr limitiert einfach, da er das Playbook noch nicht komplett verinnerlicht haben kann nach anderthalb Wochen. Deswegen wird man vermutlich hier auf Sachen gehen, wo man weiß, die er gut kann. Und die auch dann mit, gerade mit Christian McCaffrey, richtig gut funktionieren, sei es Run-Pass-Options oder, also ich denke vor allem viele Zone-Reads, vielleicht auch ein paar Designed-to-Runs, wenn es bei ihm passt. Also ich denke schon, dass man ihn jetzt schon auch auf der offensiven Seite auf der Kette haben muss, weil, also laufen kann er noch und selbst wenn er nicht mehr so schnell ist wie früher, ist der Mann immer noch 2 Meter groß und wiegt 120 Kilo und das glaube ich nicht so einfach zu Boden zu bringen, wenn er mal läuft. Das würde ich jetzt mal damit rechnen. Inwieweit sie dann schon das Passspiel weiter öffnen können, hat man so ein paar Ansätze gesehen, dass man zumindest auch wieder so ein bisschen auf DJ Moore und Robbie Anderson, ist aus eurer Division ja auch immer noch bekannt, ist ein großes Wiedersehen mit vielen anderen Spielern. Ist das, glaube ich, schon eine Option, aber ich glaube schon, dass das Laufspiel hauptsächlich Bestandteil sein wird und das ist eigentlich auch kein großes Geheimnis, das sagt Matt Rhule, der Head Coach ja auch mittlerweile, na, man will eigentlich einen sehr hohen Anteil an Rush Attempts haben, da ist jetzt eben die Dimension durch Cam Newton und durch seine Physis und durch seine Fähigkeiten, gerade in der Red Zone oder wie gesagt viel mit RPOs oder mit Zone Reads, denke ich da einfach nochmal ein Faktor, den wir jetzt noch so gar nicht genau beurteilen können.
Gut, Tobi, wie spielen die Dolphins dann dagegen? Was sind deine Keys to win, dein Gameplan gegen die Carolina Panthers?
Also, das hat der Moritz ja eben schon erwähnt. Da kommen auf der gegnerischen Seite durchaus einige Leute auf uns zu, die wir auf den diversesten Wegen schon mal gespielt haben. Sei es jetzt Cam Newton bei den Patriots, Gilmore bei den Patriots, Robbie Anderson bei den Jets und. Man weiß also in der Theorie, was man machen muss. Und es ist auch relativ klar, man kann Christian McCaffrey nicht zu 100% stoppen, aber man sollte zumindest seine Kreise etwas eindämmen. Die Seitenruns von Cam Newton, die uns, ich glaube, im Hinspiel des letzten Jahres in Boston ein ums andere Mal Kopfzerbrechen bereitet haben, sollte man im Griff haben. Wenn man versucht, das so zu implementieren, wie man das vielleicht gegen die Ravens gemacht hat, weil was anderes können wir ehrlich gesagt auch nicht spielen. Das heißt, verschiedene Looks anbieten, den Druck entweder antäuschen oder mit einer Sechser oder Siebener Front antäuschen und dann variabel einen unserer beiden relativ jungen Safeties auf Quarterback-Jagd schicken. Ich denke, dann haben wir zumindest eine Chance, die Offense der Panthers im Rahmen zu halten. Was mir große Sorgen bereitet, ist die Defense der Panthers, weil auch das hat Moritz ja eben schon gesagt, die ist auf dem Papier eigentlich relativ gut und die ist ziemlich gut. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade unsere O-Line da Probleme haben wird, die Defense im Zaum zu halten. Die gehen ja relativ schnell auf Sackjagd und sind da auch in der Breite gut besetzt. Ich meine, Brian Burns, Shaq Thompson, Hassan Reddick, der Linebacker, die sind da ja, was das angeht, schon zu nennen und sind durchaus Optionen. Und wenn man sich dann unsere Offense-Liner anguckt, wenn man diese, wenn man jetzt mal die drei nimmt oder man setzt noch einen vierten dazu, ich habe einfach Respekt davor, dass selbst ein Four-Man-Rush bei den Panthers ausreichen könnte, um die Offense dermaßen in Verlegenheit zu bringen und dermaßen zu beschränken, dass auch wir nicht viele Punkte aufs Board kriegen werden. Und das Matchup, was ich da groß in der Verlosung sehen würde, ist einfach unsere O-Line gegen den Pass Rush der Panthers. Wenn die Panthers es nicht schaffen, da vernünftig Druck auf Tua zu machen und da den ein oder anderen Sack und ganz viel Pressure zu erzeugen, dass Tua die Dinger nicht mehr vernünftig werfen kann, dann werden sie Probleme gegen uns bekommen. Das sehe ich schon. Allein rechne ich realistisch damit, dass wir keine 20 Punkte machen werden und wir, um das Spiel zu gewinnen, eine deutlich verbesserte Defense brauchen werden, um eben da die Sachen, die die Offense nicht so gut macht, durch die Defense wieder wettzumachen. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eine ausgelaugte Defense, die gegen die Panthers, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten auf dem Platz stehen muss und dann letzten Endes der die Körner ausgehen. Weil wir haben das ja eben bei den News schon erwähnt, wir sind in der Breite und in der Tiefe nicht so stark, als dass wir da großartig durchwechseln könnten. Das heißt, viele wichtige unserer Spieler müssen wahrscheinlich 100% der Snaps durchspielen und das kann gerade hinten raus Probleme geben. Ich weiß jetzt nicht, wie so die Coverage gegen im Slot oder gegen die Linebacker bei den Panthers aussieht, wer dafür zuständig ist, aber gerade Waddle im Kurzpassspiel, Gesicki über die Mitte, vielleicht Gaskin auch im Receiving, das sind ja durchaus Optionen, die Miami in der Offense hat, die Miami in der Offense auch spielt. Von daher, wenn die Panthers sich darauf einstellen können und wenn die Panthers das minimieren und wegnehmen können, könnte es ein ganz schön langer Abend werden.
Ja, langer Abend. Ich sag mal so, früher, wenn ich jetzt meinen Gameplan mal ausbreiten sollte, früher wäre es relativ einfach gewesen. Man hätte gesagt, nimm den Supporting Cast weg, konzentriere dich auf McCaffrey, Turnover Sam wird schon das Spiel für uns gewinnen. Jetzt mit Cam Newton ist es nicht mehr ganz so einfach. Das Erste, was du tun musst, du musst halt versuchen, die Emotionalität bei Cam Newton rauszunehmen. Das heißt, du musst Contain halten. Du darfst ihn nicht ins Laufen kommen lassen. Und dafür hast du halt eben was anderes offen. Und die Frage ist, was wirst du offen haben? Moritz hat es gerade eben schon so richtig schön gesagt, dass die Offense, vor allem das Passing-Game, kann noch nicht komplett, das Playbook kann noch nicht komplett mit Cam Newton abgestimmt sein. Ich weiß, dass Cam Newton durchaus auch werfen kann. Und ich finde das Receiving-Core, tatsächlich der Carolina Panthers, auch gut. Christian McCaffrey kann fangen. Terrace Marshall Jr. war ein Spieler, den ich im Draft sehr mochte. DJ Moore und Robbie Anderson als Deep Threat, das sind schon Receiver, die an einem guten Tag oder wenn sie gut eingesetzt werden, dementsprechend einiges erledigen können. Ich erwarte, dass Robbie Anderson aufblüht, wenn er endlich mal nicht Bälle von Turnovers empfangen muss. Das war ja, ich glaube, der arme Junge, wenn der jetzt irgendwo anders hinwechselt, verpflichten die auch Sam Darnold. Es wird für den ganz schwierig. Also erstmal ist es wichtig, Contain zu halten und die Frage ist, was wir zulassen. Konzentration aufs Laufspiel. Lass die einzelnen Big Plays, und die werden wir dann kassieren, von Cam Newton zu. Du musst es dann auf der anderen Seite versuchen zu gewinnen. Und da gibt's halt die Möglichkeit, du hast, Tobi, die gute Defense der Carolina Panthers angesprochen. Jetzt gibt's aber eine Sache, die tatsächlich Tua wirklich kann. Er kann vielleicht nicht das wirklich vertikale Spiel gut, aber er kann aus dem Rhythmus heraus das Kurzpassspiel, das kriegt er hin. Das heißt, wir brauchen viel übers Kurzpassspiel, Tua wieder in Bewegung bringen. Ich sage es oft, Rollouts, Play-Action. Und dann versuchen über das Kurzpassspiel lange Drives hinzuzaubern. Das wird wichtig sein, lange Drives. Einfach aus dem Grund, um die Defense tatsächlich der Panthers irgendwann müde zu machen. Wenn wir uns auf ein Duell an der Line einlassen, das verlieren wir haushoch. Das werden wir haushoch verlieren. Über das Kurzpassspiel haben wir eine Chance. Es ist aber wichtig, das letztendlich auch zu finalisieren. Das heißt, in den In-Game-Entscheidungen auch aggressiv zu sein, nicht zu feige, das stört mich ja sowieso immer dieses Angetäusche bei Vierter und Kurz an der Mittellinie oder sowas und dann letztendlich doch panten. Das sind so Geschichten. Sei aggressiv, guck, dass du die Defense, die gegnerische Defense lange auf dem Platz hältst, dann Mürbe machst. Dann natürlich letztendlich finalisieren. Das heißt, du musst aus deinen paar Possessions, so viele Possessions werden wir nicht haben oder so viele lange Drives werden wir dann dementsprechend nicht haben, musst du Punkte machen. Und in der Secondary halt eben dementsprechend Man-Coverage spielen. Das kennen wir ja. Ich würde nicht ganz so viel blitzen gegen Cam Newton. Wichtig ist halt, da Contain zu halten. Moritz, hören sich die Gameplans für dich vernünftig an?
Ja, also was natürlich, das hattet ihr vorher bei den Dolphins auch angesprochen, bei den Panthers schon auch ein Problem natürlich ist die Offensive Line, die erstens jetzt nicht mehr der höchsten Qualität bestückt ist, zumal sich da auch viele Verletzungen passiert sind und da hin und wieder rumgeschiftet wird. Die sah jetzt im letzten Spiel ganz okay aus, es ist aber trotzdem eine Schwachstelle und ich glaube auch, also so auch zumindest, wie ich jetzt so Cam Newton noch aus den Patriots-Zeiten beobachtet habe, ist er trotzdem, glaube ich, jemand, der wenn er direkten Druck hat und keinen Platz, um rauszuscramblen oder so, dann kann man ihn, glaube ich, schon sehr zu Fehlern zwingen, zumal wenn er noch nicht so im Takt ist oder so im Rhythmus mit seinen Receivern und da genau weiß, was er da zu nehmen hat und ob er den Blitz dann richtig erkennt oder so, ist das natürlich schon auch ein Punkt, an dem man da attackieren kann. Das ist, denke ich, eh klar. Also die Schwachstelle ist natürlich in jedem Fall die Offensive Line und gerade, dass Cam Newton noch nicht hundertprozentig drin sein kann. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Lieblingskategorie. Für mich als Lehrer natürlich vor allem eine Lieblingskategorie. Die Fragestunde. Moritz, du wirst jetzt auf den Hotseat gesetzt. Tobi darf anfangen und er darf dir Fragen stellen. Tobi, es gibt doch sicherlich einige Dinge, die du aus dem Leben von Cam Newton vor allen Dingen boulevardmäßig schon immer wissen wolltest, oder?
Wo kriegt er seine Klamotten her? Aber das möchte ich nicht wirklich wissen.
Ich wollte gerade sagen, hast du ihn dir schon als Styleberater ausgesucht? Möchtest du so einen Glanzanzug oder sowas auch kaufen?
Ja, in deiner Größe? Unbedingt dieser Huckleberry Finn Hut mit dieser komischen Feder oben drauf, der ist so toll und die 12-farbigen Anzüge, die er immer trägt, also das ist, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als sowas anzuziehen.
Aber, ja, dann frag Moritz, wo du die Klamotten von Cam Newton hast.
Die Bühne gehört dir. Das möchte ich gar nicht fragen. Mich würde in erster Linie interessieren, wer bei den Panthers für die Verteidigung des Slots und für die Coverage der Tight Ends zuständig ist. Micho, du hast ja schon erwähnt, dass wir gegen die Jets unser Tight End-Spiel in den Fokus gestellt haben und gegen die Panthers könnte das ähnlich werden.
Also Slot würde ich wahrscheinlich behaupten, dass das Shaq Thompson sein wird, der da reingeht. Bei den Tight Ends, das ist eine gute Frage. Könnte ich so tatsächlich aus dem Stegreif nicht beantworten, wer da abgestellt für wird.
Würdest du sagen, dass die Verteidigung gegnerischer Tight Ends eine Schwäche der Carolina Panthers ist oder habt ihr da jetzt nicht so die Probleme mit?
Könnte ich jetzt so, würde ich jetzt nicht als Problem identifizieren nehmen. Habe ich aber auch noch nie drüber nachgedacht.
Ja, viele Optionen hat Miami nicht. Und
also vor allem ist ja auch total vom Team abhängig, ne? welche Titans da auch wirklich im Passspiel oder so eine Rolle haben, ne?
Naja, klar, bei den Dolphins in erster Linie natürlich Mike Gesicki, der wird das ein oder andere Target kriegen. Da gehe ich schwer von aus. Dass gerade wenn sie ihn in irgendwelche Matchups kriegen, die für ihn jetzt nicht zum Nachteil sind, dass sie es versuchen, darüber dann zu ziehen. Weil das Ziel der Dolphins muss ja wieder sein, durch eben dieses Kurzpassspiel lange Drives aneinander zu reihen, der Defense eine Ruhezeit zu geben und dann letzten Endes dann auch Scores auf den Zettel zu kriegen. Und da denke ich schon, dass jetzt nicht nur Gesicki, sondern auch, das meinte ich jetzt nicht so, aber in erster Linie auch Adam Shaheen da eine gute Rolle werden spielen und spielen könnten. Deswegen meine Frage.
Ja, ist, wie gesagt, kann ich so ganz, ganz schwer aus dem Bauch raus beantworten. Dazu müsste ich mir das nochmal genauer angucken, wen man da gemacht hat. Es wäre möglich, dass man da einen von den Nummer 1 Cornern abstellt, sei es Donte Jackson oder AJ Bouye, oder auch von den Linebackern, da sehe ich dann tatsächlich so Shaq Thompson eher so im Slot. Aber müsste ich sonst passen.
Ja, gut, dann werden wir uns da überraschen lassen, ob das. Also für die Dolphins ist es auf jeden Fall eine Option und dann werden wir uns darauf konzentrieren, was die Panthers dagegen setzen können und was sie dagegen setzen wollen. Mhm. Habt ihr von den Cornerbacks einen Spieler, die flink, agil und beweglich sind?
Ja, also wir haben immer so ein bisschen, oder ich und mein Podcast-Co-Moderator immer so ein gespaltenes Verhältnis gehabt zu Donte Jackson, der ja so am Anfang seiner Karriere schon gezeigt hat, was er kann durch seine Agilität und durch seine Sprungkraft, der aber manchmal ganz viele Aussetzer hatte, was seine Coverages anging oder auch Aktionen. Der hat sich sehr, sehr gut gemacht in dieser Saison, ist auch sein letztes Vertragsjahr, also vielleicht möchte er auch eine Verlängerung haben oder in der Free Agency irgendwo richtig Geld verdienen. Der bringt das schon mit sich. Das ist ja, auch wenn der jetzt in seinem vierten Jahr ist, ist das so ein bisschen so der Veteran bei den ganzen Jungen. Wenn wir jetzt so Stephon Gilmore und Bouye ausklammern, die von woanders herkommen und natürlich Gilmore noch nicht bei 100% ist aufgrund seiner Verletzung. Bouye war dann auch während der Saison nochmal lang raus. CJ Henderson, den kennt ihr ja auch noch ganz gut. Ich glaube, der muss sich noch so ein bisschen entwickeln, hatte schon so ein paar ganz gute Szenen, aber von den Cornern würde ich dann tatsächlich sagen, dass das Donte Jackson wäre.
Okay, ja, dann verbuche ich das mal als Möglichkeit, dass man vielleicht da Jalen Waddle draufsetzt und dass der dem mal zeigt, was da so gegängelt wird und dass ich hoffe, dass man ihm auch die Möglichkeiten gibt, die er von seinem Skillset her kann, weil das wäre wichtig, den in der Offense auch mal so einzusetzen, dass er seine Stärken auch mal ausspielen kann. Momentan ist das ja eher gut, er catcht die Bälle relativ gut, macht aber nach dem Catch nicht mehr viele Yards, weil einfach die Routen und die Bälle nicht so ausgelegt sind, als dass er das wirklich dann auch positiv umsetzen könnte. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob das irgendwann diese Saison nochmal kommt. Ansonsten als Frage, du hast es eben schon angedeutet, die Veterans, die ihr habt, so unter anderem so AJ Bouye, Stephon Gilmore, wie viel haben die noch im Tank? Die sind ja alle, ich meine, jenseits der 30 und da lohnt sich ja schon mal die Nachfrage, inwieweit die das sportlich noch auf den Platz bringen.
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, gerade bei Gilmore haben wir es noch nicht gesehen. Bei ihm wünsch ich es mir tatsächlich, weil ich ihn unheimlich mag und auch seine, also das Spielerische, was er, also gerade in seiner Defensive Player of the Year Saison, was er da gezeigt hat, das fand ich so abartig geil. Und das war auch, also ich habe mich da unheimlich gefreut, dass die Panthers sich den geholt haben, weil ich habe das schon ganz oft gesagt, diesen Spieler hätte ich gerne und das passiert nie, wenn ich sage, diesen Spieler hätte ich gerne, dann geht er, was weiß ich, zu den Rams oder sonst irgendwo hin, aber natürlich nicht zu den Carolina Panthers. Und das hat mich dann sehr gefreut, deswegen bei Gilmore hoffe ich es sehr. Bei Bouye muss man gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der einen Vertrag hat, ob der noch länger da ist. Also Gilmore hat ja eh auch nur einen Einjahresvertrag erstmal und dann wird man sich gucken. Ich hoffe, dass die alle sportlich noch was im Tank haben, denn wenn wir zumindest eins gelehrt haben, geht nichts über Cornerbacks, außer mehr Cornerbacks. So ein bisschen. Und das fände ich ganz gut, wenn man diese Qualität da behalten kann.
Ja, dieses Mantra kommt den Dolphins nicht ganz unbekannt vor. Das kennen wir irgendwo ja. Dass Brian Flores am liebsten wahrscheinlich mit 10 Secondary-Spielern spielen würde, wenn er es denn könnte. Also das ist uns bekannt. Kannst du eine Aussage darüber treffen, wie die Carolina Panthers auf Hitze oder auf starke Wärmeeinstrahlung reagieren? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, wenn die in die Kälte kommen, spielen sie besser, als wenn sie in die Hitze kommen? Weil in Miami werden sie ja wahrscheinlich wieder braten dürfen.
Müsste ich mal drüber nachdenken. Gut, Arizona war natürlich im Dome, ne? Da gehe ich davon aus, dass das nicht so heiß war. Ich glaube, dass denen das relativ egal ist, da die ja sowohl, also wenn sie zu Hause spielen, ja auch sowohl im Herbst oder im Spätsommer Nachmittag schon noch echt gute Temperaturen haben und auch im Winter schon echt kalte. Also ich glaube, da sind dann so die Nachteile, gerade so bei den Teams, wie jetzt irgendwie, wenn die Teams aus Kalifornien irgendwie nach Green Bay reisen oder so, dass das eine andere Hausnummer ist. oder die Cardinals oder so. Ja, wobei, wenn die im Dome spielen. Ich glaube nicht, dass es ein großer Faktor ist. Tatsächlich glaube ich nicht. Nee.
Du würdest also auch nicht sagen, dass die Carolina Panthers Physis Probleme haben.
Nee, dazu ist, also sollten sie nicht, weil dazu ist das Team zu jung.
Okay, gut. Sind die noch alle jung und stehen in der Blüte ihrer sportlichen Schaffenskraft?
Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Stand dieser Saison jetzt aussieht mit den Verpflichtungen der alten Eisen, also gerade so Newton und Gilmore, aber sie waren, glaube ich, dann nach dem Draft in den Top 5 der jüngsten Teams.
Okay, ja, weil wenn das so wäre, dann könnte das ein Faktor werden.
Ja, ja, absolut.
Die Dolphins setzen ja immer darauf, dass sie die gegnerischen Mannschaften in die Sonne stellen. Dass das durchaus mal etwas wärmer werden kann.
Nee, aber ich kann mich da auch schon gegen Spiele gegen die Jaguars oder so gewinnen, die man erinnern, die man auch gewinnen konnte. Und
ja, Jacksonville
auch,
ist ja Nordflorida, das ist ja das ist ja quasi Arktis. Ja.
Da ist mit Wärme nicht so viel. In Miami, das kann schon. Aus eigener Erfahrung, das kann schon, wenn du da brätst in der Sonne, da ist das schon nicht ganz angenehm.
Sehr schön. Tobi, hast du noch weitere Fragen?
Nein, ich wäre dann durch.
Dann darf ich meine Fragen stellen. Ja, lieber Moritz, ihr habt vor einiger Zeit, es ist ein paar Jahre her, ich glaube, Ran war da relativ jung, habt ihr einen Super Bowl-Run hingelegt mit Cam Newton als Quarterback. Du erinnerst dich vielleicht, ihr habt damals den Super Bowl gegen die Denver Broncos verloren. Relativ deutlich, relativ klar. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ich war da damals noch kein aktiver Football-Fan, aber ich weiß natürlich, was damals so abging als Buccaneers-Experte, ist mir das natürlich.
Gut, dann sitzt der Stachel ja nicht ganz so tief, aber ich erwähne es immer gerne wieder mal, so kleine Niederlagen. Die Frage ist, was strebt ihr jetzt? Ihr habt ja jetzt wieder Cam Newton, ihr habt diesmal eine starke Defense. Strebt ihr jetzt sowas Ähnliches an oder wo soll die Reise vor allen Dingen in dieser Saison und auch in den nächsten ein, zwei Jahren hingehen?
Also, dass die Reise in den nächsten ein, zwei Jahren natürlich schon dann mal so langsam nach oben gehen sollte, das ist, denke ich, klar. Also sonst musst du ja auch irgendwie dann keinen Rebuild haben und deinen Trainerstab auswechseln und etc., um dann nicht irgendwann zu sagen, ich würde gerne Erfolg haben. Meine Position war für dieses Jahr eigentlich so, ja, also vielleicht so eine 8-8-Saison, was jetzt nicht mehr geht. Ich hatte mal tollkühn auf 8-8-1 getippt, weil ich bei dieser 500er-Saison bleiben wollte. Das fände ich persönlich ganz erstrebenswert, weil man dann so ein bisschen geguckt hat, was geht, man das Team jetzt zwei Jahre gesehen hat und dann im nächsten Jahr vielleicht dann mal um die Playoffs oder so mitspielen kann. Was ja dieses Jahr, ich finde, das ist, finde ich, ganz schwer zu beantworten. Es sah kurz aus, wieder eine katastrophale Saison mit Losing Record zu werden, wie die letzten Jahre auch. Jetzt mit Cam, denke ich, hat man eher, vielleicht kann man da nochmal 3-4 Spiele gewinnen. Rechnerisch sind da auch noch Playoffs möglich. Halte ich jetzt für nicht so ganz wahrscheinlich, aber siehst ja selber die Saison und gerade die NFC, das ist so verrückt, alles, was da passiert. Kann jeden irgendwie schlagen, wenn die Tagesform irgendwie passt. Ich hake's gerade prinzipiell ab unter dem Motto, ich will dem Team zusehen und dabei Spaß haben und freue mich, wenn wir gewinnen. Wenn man verliert, finde ich es nicht so tragisch, weil ich glaube jetzt einfach gerade mit Cam Newton und mit dieser Defense so ein Faktor drin ist. Klar, da verliert man mal ein Spiel, aber man geht nicht so katastrophal unter und sieht eigentlich nur ein Fiasko auf dem Footballfeld. Deswegen ist das jetzt so mein Standpunkt, ist so Fanservice zu haben, einfach Spaß zu haben, unterhalten werden von diesem Team, von diesem Quarterback. Und ich meine, letztendlich geht's ja auch drum, ne? Wir gucken ja Sport nicht, damit wir uns danach aufregen und die ganze Zeit grämen. Deswegen, das wäre jetzt so meine Herangehensweise an die Frage.
Okay, du sagst, es soll die nächsten Jahre bergauf gehen. Und viele Teams, unter anderem auch wir, haben es ja so gemacht, wir sammeln Draftkapital. Es gibt Spieler, wo man weiß, okay, jetzt im Moment tragen sie das Team, aber wir brauchen viel mehr, um zu gewinnen. Was hältst du davon oder wie schätzt du die Chancen ein? Beides gerne. Christian McCaffrey tatsächlich abzugeben für, jetzt ist er auf dem Höhepunkt seines Wertes, vielleicht sinkt sein Wert gerade schon wieder, was weiß ich, für zwei First-Round, zwei Second-Round-Picks an ein Team, das gerade im Win-Now-Modus ist.
Ich weiß, dass ich da nicht allen Panthers-Fans die gleiche Meinung vertrete, aber ich hätte ihn abgegeben tatsächlich. Also er ist ein toller Spieler, er ist nicht nur ein Running Back, er ist auch wirklich ein toller Receiver. Hatte jetzt auch am Sonntag, hatte glaube ich sogar knapp mehr Receiving Yards als Rushing Yards. Ist unheimlich athletisch. Wir haben aber gesehen, dass, also gerade weil die Quarterback-Frage immer ein Problem war und wahrscheinlich auch, also ne, auf die Zukunft irgendwie bleiben wird, also vielleicht nimmt man Cam jetzt nochmal für 2022 mit, weil du im Draft nicht rankommst oder ja auch eh keinerweise irgendwie Möglichkeiten hast, hochzutraden, weil kein Kapital da ist, nach jetzigem Stand. Finde ich schwierig, ne, weil jetzt hat Christian McCaffrey in der letzten Saison kaum gespielt, 2 Spiele diese Saison, jetzt erst wieder, also nur die Hälfte. Vielleicht ist er so ein bisschen verletzungsanfällig jetzt, Und der Punkt ist natürlich auch, man hat sich jetzt gerade durch diese Quarterback-Thematik mit Sam Darnold und Teddy Bridgewater, glaube ich, im Rebuild-Prozess ein ordentliches Stück zurückgesetzt. Und da fehlen vielleicht einfach jetzt wieder ein, zwei Jahre, um mit diesem Team angreifen zu können. Und dann ist halt die Frage, ob du in 3-4 Jahren, wenn du einen Super Bowl-Run hinlegen willst, ob dann so Spieler wie gerade Christian McCaffrey, ob sie es dann physisch also noch können. Und das liegt natürlich auch einfach an der Spielweise, ne? Also wir sehen dem jedes Mal auch bei verlorenen Spielen schon zu, wie er mit 30 Touches in die Box rennt. Das kann auf Dauer kein Körper mitmachen. Deswegen wäre ich da nicht abgeneigt, den für entsprechende Picks zu traden, ja.
Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du davon ausgehst, dass ihr in absehbarer Zeit, ich sag jetzt mal innerhalb der nächsten 5 Jahre, wirklich oben angreifen wollt, ihr Team aber umkrempeln müsst und so weiter. Was würdest du sagen, um welchen Spieler, der heute im Kader ist, würdest du tatsächlich das Team in 5 Jahren herum aufgebaut haben?
Ist schwierig. Bei der Offense kann ich da recht wenig dazu sagen, weil ich es, wie gesagt, gerade bei Christian McCaffrey in 5 Jahren nicht mehr sehe. Sollte er in 5 Jahren noch da sein? Bei den Wide Receivern weiß ich es nicht, die momentan im Kader sind. Vielleicht ist da oder jetzt auch einer von den Rookies dabei, der sich dahin entwickelt. Ich würde dann tatsächlich eher so auf die defensive Seite gehen und sagen, das sind dann vielleicht so Leute wie einen Brian Burns oder einen Derrick Brown, um den man, also wahrscheinlich sogar eher Brian Burns, um den man diese Defense aufbauen kann, die dann einfach ja dominant sein kann. 5 Jahre ist natürlich lang, ne? Also 5 Jahre ist ja praktisch ein kompletter Rookie-Zyklus. Deswegen, vielleicht einigen wir uns auf 4.
Okay, akzeptiert. Gut, jetzt hast du uns Rede und Antwort gestanden, aber wir würden das auch tun. Das heißt, Moritz, hast du irgendwelche Fragen, die du uns stellen möchtest?
Eine würde ich euch tatsächlich ganz gern stellen. Dieser CJ Henderson, der bei euch war, First-Round-Pick 2020, wenn ich nicht irre. Erzähl doch mal einen kleinen Schwank zu dem. Warum haben wir denn den auf einmal bekommen?
Du irrst dich sehr.
Ohne weiteres.
Weil CJ Henderson war nie bei uns.
Echt nicht?
Nee, das ist...
Wo war der denn? Ach, bei den Jaguars war der.
Ja, genau, richtig.
Entschuldigung, falsches
Florida-Team.
Dann müsst ihr das rausschneiden, dann habe ich die ganze Zeit Blödsinn erzählt.
Ach, das lasse ich mal drin, ist okay. Wie gesagt, hoher Norden ist nicht unsere Baustelle, das ist ganz andere Menschen.
Ja, das ist klar, der kam von den Jaguars, total klar.
Hast du vielleicht eine andere Frage an uns?
Was ist eure Einschätzung zu eurem Quarterback? Das ist ja das, was ich immer so mitlese. Ja, muss der jetzt evaluiert werden? Ist das jetzt? Ist das nicht? Ist das der, mit dem ihr nach eurem Rebuild angreifen wollt?
Tobi, möchtest du?
Ja, wenn man ihm das Umfeld geben würde, welches er brauchen würde, um seine optimale Leistung zu bringen. Wenn man sich dafür entscheidet, das so zu machen, wie man sich das vor dieser Saison entschieden hat, kann Tua mit seinem Skillset und schon allein mit dem, was er kann, nicht der Quarterback sein, der er sein soll. Wenn man sich aber dazu durchringt, und das sollte man tunlichst auf welchem Wege auch immer tun, die O-Line vielleicht nicht als die 32 Beste aufzustellen, sondern ich will nicht sagen eine gute, aber eine durchschnittliche O-Line würde ihm schon reichen. Vielleicht ein Supporting Cast, der ihn unterstützt. Also Tua ist nicht so ein Quarterback, so wie es nur ganz wenige in der Liga gibt, die alleine ein Spiel entscheiden. Tua kann ein Spiel verwalten und Tua kann, wenn er die nötige Unterstützung hat, ein Spiel lenken. Aber er ist nicht der Game Decider. Also das ist dann die Frage, was man haben möchte. Ich will, glaube ich, gerade auch, weil wir ja den Weg gehen, das über die Defense zu machen. Wir brauchen ja gar nicht unbedingt in der Offense so einen Spielentscheider, der da weiß Gott, was für ein Feuerwerk abbrennt. Aber so wie es jetzt läuft und so wie die Entscheidungen jetzt getroffen wurden, muss man ihm die Chance bis zum Saisonende geben. Ich kann mir aber dann nicht vorstellen, unter den Voraussetzungen, dass er so performen kann, dass er als die Lösung angesehen wird, mit die man in die nächsten Jahre gehen. Und ich sag das jetzt zum 17. Mal hier, ich sollte das mit diesen ganzen Vorwürfen und juristischen Winkelzügen und keine Ahnung was sich irgendwann in Luft auflösen oder sollte da nicht allzu viel zurückbleiben, dann wird der nächste Miami Quarterback leider Deshaun Watson heißen.
Hast du weitere Fragen an uns, Moritz?
Ich glaube nicht, nein.
Dann kommen wir wirklich tatsächlich zum vorletzten Punkt unseres Podcasts. Tobi, wie geht das Spiel am Wochenende aus?
Naja, ich hatte, Bart habe ich ja nicht mehr zu verlieren. Ich sitze ja am Sonntag in der Wilma Sports Bar in Berlin auch mit Fans der Carolina Panthers zusammen. Wer aus Berlin und Umfeld kommt, der kann sich gerne mal auch ein Autogramm von mir abholen. Ich wurde tatsächlich danach gefragt. Aber mal Scherz beiseite. Also es soll auf jeden Fall ein gutes Spiel werden, ohne Verletzungen. So ein Spiel, was man sich auch gerne anguckt. Und die Dolphins brauchen einen guten Tag. Teilweise in der Offensive einen sehr guten Tag, wenn sie es gewinnen wollen. Mein Kodex verbietet es mir, gegen die Dolphins zu tippen. Es wird nicht viele Punkte geben. Ich tippe auf 23-21 für uns.
Mhm. Gut, Moritz, was ist dein Tipp?
Vom Kodex her wäre ich jetzt nicht so abgeneigt. Da bin ich jetzt natürlich, ich würde auch praktisch eine Niederlage tippen, aber ich hoffe natürlich sehr, dass die Panthers gewinnen, um auch diesen Auswärtstrend zu halten und dann einfach auch ja die Saison noch ein bisschen spannend zu gestalten. Ich finde ja nichts langweiliger, als wenn 5 Wochen vor Saisonende im Grunde die Playoffs alle schon klar sind oder so und dann die Leute nur noch ihre Positionen verwalten. Deswegen, ich wünsche mir ja Spannung bis zum letzten Spieltag. Von daher würde ich das dann doch gerne sehen, dass die Panthers da rein rechnerisch dann immer noch ein Wort mitzusprechen hätten. Ich sage 21-17 für die Panthers.
Okay, dann kommt mein Tipp noch und ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird. Es wird sehr, sehr schwierig. Allein habe ich die Befürchtung, dass wir den Ball nicht konstant genug bewegen können. Aber allein schon, um Tobi Gegenrede zu reiten, glaube ich tatsächlich, dass wir 16 Punkte machen. Und dann werden wir einen Touchdown machen und 3 Field Goals durch Jason Sanders. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es reichen wird und wir werden 17 Punkte kassieren. Also ein denkbar enges Spiel. 17-16 wäre dann die Niederlage. Es wird aber ein Spiel auf Augenhöhe sein. Ich glaube nicht, dass wir ganz klar verlieren. Zumindest nicht, wenn man sich an meinen Gameplan hält. Ich glaube, ich muss Brian Flores mal anrufen. Ja, und das wäre der Tipp. Gibt es noch etwas, was ihr jetzt hier sagen möchtet, Leute?
Machen wir noch Snack a Player?
Können wir gerne machen, Tobi. Dann stell die Frage.
Gibt es einen Spieler, lieber Moritz, der Miami Dolphins, den du gerne unbedingt in Carolina hättest? Und warum ist das so? Darfst dir einen aussuchen?
Also jetzt nur auch in die Zukunft irgendwie zu gucken. Es wäre jetzt natürlich einfach, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann nehmen wir einfach Tua Tagovailoa, dass unsere Quarterback-Frage vielleicht geklärt ist, oder wir nochmal mit einem Spieler, der es in einem anderen Team nicht geschafft hat, bei uns nochmal zu versuchen. Ah ja, das bleibt spannend. Ja, dann nehme ich doch den.
Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Hast du noch weiteres, Tobi?
Den Aufruf zu Wilma habe ich ja schon gemacht. Ansonsten Ja, irgendeiner von uns müsste die müsste den großen halben Cappuccino noch erwähnen.
Das wäre jetzt der Abschluss gewesen.
Ach so, ja.
Aber ich hätte natürlich nicht den großen halben Cappuccino genommen, den man für 2,50 Euro kaufen kann, denn das ist einfach Rico-Spruch. Ich belasse es dabei, liebe Leute, ihr könnt uns supporten, supportet uns, wo immer ihr wollt. Ihr könnt uns supporten über einen Daumen hoch oder einen Kommentar bei YouTube, indem ihr bei Apple Podcast Reviews schreibt und uns 5 Sterne gebt, indem ihr einfach den Link weiterverteilt. Dasselbe gilt natürlich auch für den Podcast von Moritz. Und was ihr auch tun könnt, ihr könnt uns für schon 2,50 Euro im Monat, einmal im Monat, alle 2 Monate, 5-mal im Monat oder auch jährlich, was weiß ich wie, unterstützen. Wir freuen uns dafür. Das Geld fließt zu 100% in den Podcast, auf welche Art und Weise auch immer. Rico hat früher immer gesagt, das werde ich jetzt wirklich übernehmen. Support ist kein Mord. Ich danke euch dafür. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bis bald und find's ab.